redet, ist nicht tot.
Es gibt so eine Branche, bei der ich das Gefühl habe, dass sie sich dem Einblick der normalen Menschen völlig entzieht, was möglicherweise auch damit zu tun hat, dass man so lange nichts mit dieser Branche zu tun haben will, bis es zum Äußersten kommt, nämlich zum Tod. Und solange man selbst nicht stirbt, sterben immer nur die anderen und damit verdient der Erik Frede sein Geld. Hallo Erik.
Hallo.
Du bist Bestatter.
Ich bin Bestatter.
Wieso bist du Bestatter geworden?
Der Wunsch hat gar nicht so viel mit dem Bestattergewerbe zu tun, über das können wir gleich reden.
Ja.
Bei mir war es wirklich anders. Ich habe ein paar wunderbare Jahre in der Medienwelt verbracht und habe mit einem Label, das ist mit einem Hund, der im Hintergrund
schüttelt sich, genau.
Ja, in der Medienwelt verbracht, bei einer Firma hier in Berlin, die hieß Motor, die hat auch einen kleinen Radiosender gemacht. Und irgendwann kam aber die Erkenntnis, also mit 30, ich möchte nicht mit Anfang 40 noch in Sneakern rumlaufen und Leuten erzählen, was cool ist. Und ich habe wirklich gute Zeiten da gehabt, ich kann mich über nichts beschweren, aber ich habe das Gefühl gehabt, da ist noch mehr, was ich tun möchte. Und natürlich bin ich nicht sofort auf die Idee gekommen, Bestatter zu werden.
Wie alt warst du, als du das gedacht hast?
So 30, das war so ein Knackpunkt. Und habe dann gedacht, ich müsste das erste Mal in meinem Leben was Vernünftiges machen, nämlich ich müsste was machen, was mir nicht durch Zufall vor die Füße fällt. Und habe wirklich angefangen, mir Listen zu machen mit, was will ich nicht. Da stand dann sowas drauf wie, wenn ich arbeite, möchte ich Geld verdienen. Eine Sache, die in der Medienbranche ja häufig der Fall ist. So, ich möchte irgendwo arbeiten, wo ich Menschen in einer akuten Situation helfen kann.
Rettungssanitäter.
Stand der, wie hieß der, der von Ex?
Schlegel, oder?
Schlegel ist Rettungssanitäter geworden. Da stand aber auch drauf, ich möchte irgendwo hin, wo ich die geringfügigen Punk-Gene, die noch da sind, ausleben kann, nämlich irgendwo hin, wo man noch was verändern kann.
Ja.
Und dann guckte ich wirklich so, und da stand auch auf dem Zettel, dass ich nichts möchte, wo ich nochmal 7 Jahre studieren will. Muss ich auch sagen, da hatte ich auch keine Lust drauf. Weil ansonsten wäre auch zum Beispiel der Psychologe mit auf dem Zettel gewesen, weil ich glaube, dass das eine ähnlich zu revolutionierende Bereich ist. Also weil da glaube ich auch ganz viel im Argen liegt und viel auf so einer, so machen wir das, aber hier Ebene abläuft.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann einen Freund in Mönchengladbach besucht. Und auf der Heimfahrt habe ich dein Heimmedium, nämlich Radio, gehört.
Ja.
Und es muss ein WDR-Kulturkanal gewesen sein. Und es lief ein Interview mit dem altehrwürdigen Fritz Roth. Fritz Roth hat sich wunderbar positioniert als einer der Ersten, der so ein bisschen revolutionär im Bestattungsbereich aktiv war. Obwohl man zu ihm sagen muss, er hat vorher nach der Wende auch einfach ganz billig ein paar Bestattungshäuser im Osten aufgekauft. Hat sich daran, glaube ich, sehr gesund gestoßen. Aber hat was in Bergisch Gladbach geschaffen, was es so sonst nicht gibt. Er hat es geschafft, dass es einen privat betriebenen Friedhof gibt, wo sozusagen andere Regelungen treffen. Und ich habe dieses Interview.
Wer betreibt denn sonst immer die Kirche?
Die Kirche oder die Stadt. Also, ne? Und die hat da wirklich viel Revolutionäres gemacht, auch als ganz charismatischer Typ. Und als ich dieses Interview hörte, hatte ich wirklich was ich als atheistischer Ossi bis jetzt nicht kannte, nämlich so eine Art Erweckungserlebnis.
Ja.
Ich musste wirklich mit dem Auto auf den Parkplatz fahren. Musst du kurz durchatmen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Bestatter die Antwort auf meine Frage ist.
Na, du könntest auch Friedhofsbetreiber, zumindest wäre.
Aber stell dir einfach vor, du hast 5000 Antworten in deinem Kopf, ja. Und da kommt eine Antwort, die du natürlich, die habe ich nicht auf dem Zettel gehabt. Das ist ein Berufsfeld. Damit habe ich auch vorher, ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Tod gehabt oder sowas, ne, was du häufig bei Leuten in dem Bereich hast. Aber es hat von vorne bis hinten alles gepasst. So, ich musste dann für mich zwar noch ein paar Sachen rausfinden.
Woher wusstest du in dem Moment, dass es Bestatter sein sollte? Also, weil dieses Interview war ja wahrscheinlich nicht länger als
eine Stunde. Das war wirklich so eine, kann das sein, dass das irgendwie so eine lange Nacht des Todes? Ich habe auch versucht, dieses Interview mal zu bekommen. Keine Chance. Weil er wirklich über seine Arbeit, wie der sozusagen an Grenzen tritt, wo er sich mit Leuten anlegt, wie er mit Krankenhäusern diskutiert. Das hat wirklich ganz viel gemacht. Und dann gab es aber für mich noch eine große Unbekannte. Ich hatte bis auf einen Verkehrsunfall, zu dem mein Großvater mich mal als frischen Führerscheininhaber mitgenommen hat, weil der bei der DEKRA war und immer zu tödlichen Unfällen raus musste. Und der meinte, gute pädagogische Sache.
Ja.
Ich nehme mal den Jungen, der wahrscheinlich zum Rasen neigt, mit und zeige ihm, was passiert, wenn er nachts über Mecklenburgische Alleen fährt.
Das ist ein bisschen gruselig. Hat's geholfen wenigstens?
Yeah, nein. aber ich habe zumindest aus 20 Metern Entfernung wirklich so 6 jugendliche Leichen sehen dürfen. Ja. Das war das einzige Mal, dass ich jemals damit zu tun hatte, sehr abstruse Situation in so einem Polizeilicht nachts auf einer Allee irgendwo in Mecklenburg.
Das heißt, es ist auch sehr abstrakt. Also es ist
total
abstrakt.
Als würdest
du Fernsehen gucken.
Das ist da, das hat nichts mit deiner Realität zu tun. Und für mich bestand natürlich die Frage, wie gehe ich mit jemandem um, der nicht mehr lebt? Macht das was mit mir? Ist das gruselig für mich? Schlafe ich davon schlecht? Träume ich davon schlecht vielleicht? Und habe dann Folgendes gemacht, habe mich in den einzigen Anzug, den ich besaß, begeben und bin zu einem ganz klassischen Bestattungshaus hier in Berlin gegangen. Da gibt es in Schöneberg, heißt Klutbestattung, machen wirklich ganz toll. Die machen Sachen sehr konservativ, aber die machen ihren Job, ich glaube, so gut wie ihn ein konservativer Bestatter machen kann. Der macht alles selber, die gehen fantastisch um mit den Sachen, die hinter den Kulissen sind. Und setzte mich dahin und habe gemeint, ich würde gerne hier ein Praktikum machen. Und habe ihm auch eine Bewerbung geschrieben. Ich glaube, dass er am Anfang ernsthaft dachte, dass ich ihn verarsche, weil er sozusagen, der hat so meine Vita gesehen, hat gesehen, dass er mal Musikindustrie mit Geschäftsführer war und hat, glaube ich, gedacht, ich veräpple ihn. Und ich war dann aber sehr energisch, dass ich da wirklich ein Vierteljahr ein Praktikum gemacht habe. Und danach, und das war, glaube ich, von allem die härteste Phase, habe ich wirklich so für 8,50 Euro die Stunde da als Aushilfe gearbeitet.
Was macht eine Aushilfe beim Bestatter?
Ey,
also was ist das Kaffee holen und Werkshalle fegen?
Ja, das auch auf jeden Fall, aber alles von Verstorbene abholen, Verstorbene versorgen, feiern, betreuen. Und für mich war das insofern sehr, sehr wichtig, als dass ich, wenn ich heute vor Kunden sitze, immer sagen kann, ich weiß, wovon ich spreche, ich habe das gemacht. Also wenn es auch darum geht, teilweise, das kann ich ja gleich nochmal erklären, wie aufwendig zum Teil in Deutschland Verstorbene versorgt werden, teilweise auch unnötig, um so einen Nimbus darum zu schaffen, kann ich heute sagen, ich kann das, ich weiß, wie das geht, ich bin nicht irgend so ein Esoteriker, der sich mal dachte, ich mache das mal nebenbei, sondern
dürfte man das theoretisch, also könnte ich jetzt ein Bestattungsunternehmen?
Du könntest morgen zur Handwerkskammer gehen, nimmst dir 35 Euro und machst Holger Kleinbestattung auf. Ist ein großes Problem, muss man einfach sagen, dass die Zugangsberechtigung oder die Hürde ist sehr, sehr, sehr gering und gerade in Städten wie Berlin, wo du zum Teil auch Dienstleister hast. Also es gibt Bestatter, da sitzt dann wirklich eine Person, der ist eigentlich nur Dirigent. Der hat kein eigenes Auto, der macht nichts selber, der dirigiert alle Jobs nur nach hinten durch und arbeitet mit Dienstleistern. Und das gibt's im Ländle seltener, aber es liegt daran, weil es in Berlin eine Tradition der Fuhrunternehmen gibt. Das heißt, du brauchst nicht mal einen eigenen Leichenwagen, um Bestatter zu werden. Wenn du das wiederum in Bergisch Gladbach machst, funktioniert das nicht.
Es gibt Leichenspediteure gleichsam, also die nichts anderes machen, als Leichen von A nach B zu fahren.
Genau. Gibt's in Berlin, glaube ich, 5-6 Firmen, die machen nichts anderes den ganzen Tag, als für Bestatter, Verstorbene durch die Gegend fahren. Nutzen wir auch, weil ich das gar nicht schaffen würde, alle zu fahren. Aber das macht eben leider auch die Situation, es ist ein Markt, wo du zumindest früher, wenn du 1-2 gute Kontakte hattest, muss man einfach sagen, schnell auch viel Geld verdienen konntest. Ne? Wenn man sich, ich rede jetzt nicht über die Form, wie wir arbeiten, aber wenn du dir, ich sag mal, pro Sterbefall, selbst bei Berliner Preisen, und Berlin ist wirklich preiswert, wird kein Bestatter unter 800 Euro Nettogewinn rausgehen.
Ja.
Und wenn du dafür 2 Stunden Arbeitsaufwand hast, ist das, ich denke mal, ein fürstlicher Durchsatz.
Ja.
Und es gibt immer noch Leute, die sind auf der einen Seite sind die Versicherungsvertreter und auf der anderen Seite machen sie mal nebenbei eine Bestattung mit. Wird weniger, weil da einfach auch, weil man schon das Gefühl hat, dass der Markt sich doll verändert. So, du hast es eigentlich wie in anderen Bereichen auch. Du hast einen Billigbereich, der wächst, wo es einfach um Masse, Masse, Masse geht, wo du wirklich auch nur über Größe gehen kannst.
Das sind dann diese Discount-Dinger, die
man manchmal... Lustigerweise ist da der Name Illusion. Nee, es gibt ein paar andere, die da echt drauf spezialisiert sind. Einfach, das ist pure Schnelligkeit und pure Masse. Aber der Bereich, ich nenne ihn mal den Bereich der Individualbestatter, wo es auch um Zeit geht, der wächst auch.
Ja.
Was gerade sozusagen wirklich eigentlich in einem Kampf sich befindet, sind so die klassischen Bestattungshäuser, die ihr Einzugsgebiet haben, was weiß ich, die sind im Kiez, da ist man früher hingegangen, denn Ich kann dir nicht erklären, wenn du irgendwo hingehst, du kriegst die gleiche Dienstleistung, die im Zweifel genauso beschissen ist, einmal für 4.000 Euro und einmal für 1.500 Euro. Ja. Dann wirst du keinen Grund für dich finden, das für 4.000 Euro machen zu können.
Du musst halt nur wissen, dass es das, was es im Kiez für 4 gibt, auch woanders für 1,5 gibt.
Die Information kommt in einem digitalen Zeitalter an, muss man einfach sagen. Wenn ich dennoch ist es interessant, dass die Preise tendenziell eher nach oben gehen. Ja, also es ist nicht so, dass es billiger wird gerade. Was aber eher damit zu tun hat, und das ist eine Gefahr, die es zum Beispiel in England ganz, ganz doll schon zu sehen gibt. In England sprechen wir mittlerweile von Funeral Poverty, weil ganz wenige Firmen sich den Markt aufteilen und die Preise, sagen wir mal, künstlich hochhalten, wie ich es freundlich formuliere. Und du wirklich Familien hast, die trotz einer solventen Situation eigentlich nicht in der Lage sind, eine vernünftige Beerdigung zu bezahlen. Und ich meine, ne, schau in deinen Bekanntenkreis, wie viele Leute wären in der Lage, ich sag's mich, wir reden mal über eine gute Bestattung.
Ja.
Ja, also wo wirklich amtlich Blumen da sind, es gab ein großes Essen danach.
Ja.
Und wir reden wirklich mit Platz auf einem Friedhof, ein Stein ist mit dabei. Da bist du schneller 10.000 Euro los, als du gucken kannst.
Da kenne ich sehr, sehr viele Leute, die sich das nicht leisten können oder die danach sich sonst nichts mehr leisten werden.
So. Ja. Und wenn Oma dann nicht vorgesorgt hat, hast du ein Problem. Und das ist in England wirklich und auch in Holland, weil alle immer so nach Holland schauen, was Beerdigung angeht. Die Preise dort sind viel, viel höher zum Teil als hier, weil es aber eine Riesenkonzentration im Markt gibt. So, ne? Also hier in Berlin oder bundesweit haben wir, was weiß ich, 2, 3 größere Konzerne, die in dem Markt sind. Die machen Druck auf die Preise nach oben natürlich.
Aber können denn dann nicht, also wenn ich für 35 Euro die Holger Klein Bestattungsunternehmen eröffnen kann, kann ich diese Preise dann nicht wieder unterlaufen?
Das könntest du versuchen, aber du hast... Das formuliere ich jetzt sehr vorsichtig. Ja. Du hast Strukturen in diesem Markt, von denen ich vorher keine Ahnung gehabt habe, wo ich wirklich, das ist heftig. Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist folgendes. Wo leben deine Eltern?
In der Nähe von Köln.
Mama Klein ist jetzt im Pflegeheim in Köln.
Ja.
Du bist hier, arbeitest. Mama Klein stirbt, dann ruft dich Krankenschwester Katja an oder Pflegerin Katja und sagt, Herr Klein, ich muss Ihnen mitteilen, Ihre Mutter ist heute Nacht eingeschlafen. Natürlich wird sie eingeschlafen sagen, nicht verstorben. So, das wäre schön, wenn Sie kommen. Wir haben hier auch einen Bestatter vor Ort, der würde sich um alles kümmern, mit dem arbeiten wir gut zusammen.
Ja. Ja,
und das passiert im Kleinen wie im Großen. Es gibt hier in Berlin, kann ich auch laut sagen, es gibt in Lichtenberg eine Lungenklinik.
Ja.
Da wird knallhart, also da weiß ich es, wenn man da aber auch rechtlich gegen vorgeht, da wird knallhart vermittelt. Und ich möchte sehen, ob du es schaffst, in einer akuten Trauersituation noch die Kraft zu haben, nee, ich suche mir jetzt noch einen anderen Bestatter.
Ja.
Und natürlich, und diese Zusammenhänge gibt's im Kleinen wie im Großen. Da fließt zum Teil Geld, zum Teil fließen Spenden, zum Teil sind es einfach auch alte Verbündete. Und du musst erstmal so weit in den Markt reinkommen, dass du überhaupt längerfristig davon leben kannst. Das ist sozusagen eine große Thematik. Und wenn ich oder wenn der Bestatter erstmal den Verstorbenen hat, dann gibt er den auch so schnell nicht wieder her. Musst du vorher bezahlen. Ich habe das gehabt, ein Freund.
Was muss ich da bezahlen?
Ich mach's dir mal in einem schönen Beispiel.
Ja,
Wenn ich in Berlin einen Verstorbenen fahren lasse von jemand Drittes, Firma kostet mich das 95 Euro.
Ja.
Zahle ich als Firma. Beim normalen Bestatter wirst du für eine Fahrt vom Krankenhaus zum Bestatter, ich sag mal, irgendwas zwischen 200 und 340 Euro bezahlen. Das, was auf der Rechnung draufsteht. Ein Freund von mir kommt hierher und sagt, mein Vater ist verstorben. Weil wir nicht in der Stadt waren, hatten wir die Stadt hat schon abgeholt. Ich möchte, dass du es übernimmst, Erik.
Ja.
Dann rufe ich da an, dann sagt er mir, dass er für die Fahrt vom Krankenhaus zu sich 560 Euro haben möchte.
Obwohl er 95 Euro vermutlich nur dafür bezahlt hat. Oder der Wert dieser Fahrt kaum mehr als 95 Euro
ist. Ja, so. Und bevor das nicht bezahlt ist, gibt er mir natürlich auch den Verstorbenen nicht, denn er möchte natürlich auch sicher gehen, dass seine Leistung bezahlt wird.
Ja.
So. Und jetzt stehst du da in einer Trauersituation, hast Zeitdruck und dann ist das erstmal so. Ja. Und das, Was lustigerweise aber der Bestatter in dem Fall nicht wusste, ist, dass durch alte Verbindungen ich natürlich immer gesagt habe, Digga, das steht morgen im Kurier, wenn du das durchziehst. Oder ich besuche dich persönlich. Und was wir auch an Druck bekommen haben am Anfang, das kannst du dir nicht vorstellen. Also, ne, weil wir schon auch Sachen machen, die der Branche ans Bein pissen.
Naja, was kostet's, wenn du mir die Leiche transportierst?
Nie anders. Ich denke völlig anders. Mein Preismodell ist ein völlig anderes. Ich bin irgendwann dahergegangen und habe gesagt, weißt du was, eigentlich ist es doch wurscht, um was für einem Sarg man liegt. Außer wenn du Förster warst. Um was geht's denn mir bei der ganzen Geschichte?
Warum, außer wenn ich Förster war?
Ich habe nach einer Argumentation gesucht, weswegen jetzt du sagen könntest, mein Papa war immer Förster, ich möchte unbedingt einen Eichensarg haben.
Ja.
Ich bin andersrum rangegangen. Ich habe am Anfang auch immer gedacht, dass es um vielleicht neuere, tollere Produkte gibt, eine Urne, die schicker aussieht. Und habe aber in der ganzen Zeit festgestellt, nee, es geht um was ganz anderes. Die meisten haben keine Ahnung. Das steht ganz oben. Du hast keine Ahnung, ja. Weil wir wissen nicht, wie wir uns verabschieden können. Bringt dir keiner bei. Und das Zweite ist, du brauchst Zeit, um Entscheidungen zu treffen. So, und mit den beiden Komponenten arbeiten wir, indem wir nämlich Folgendes sagen, hör mal zu, wir haben Folgendes für uns ausgemacht. Mein Job ist es eigentlich, dir so viel Zeit wie möglich für Entscheidungen, die ich dir erkläre, zu besorgen. Damit du, ich mach's dir an einem Beispiel fest, wie oft kommen Familien hierher und sagen, ah, Oma, wir wollen, dass die auf eine anonyme Stelle auf den Friedhof kommen. Beim normalen Bestatter hast du eine Stunde Gespräch, der macht ein Häkchen dran, anonyme Stelle. Was mache ich? Ich nehme mir Holger an die Hand und sage, Holger, weißt du was, wir gehen mal auf den Friedhof. Ich zeige dir mal eine anonyme Stelle. Wir setzen uns da mal 20 Minuten hin. Und jetzt mal dir mal aus, du sitzt in 2 Jahren hier immer noch. So. Und du weißt nicht genau, wo die Urne ist. Es ist ein Gefühl, mit dem du leben kannst. Wenn du am Ende zu mir sagst, Erik, damit kann ich leben, ja, bin ich der glücklichste Mensch der Welt.
Ja.
Aber ich habe ganz häufig die Situation, dass Leute mit Bildern im Kopf hierher kommen. Und in dem Moment, wo man mal 2, 3 Fragen zurückstellt, mit einer völlig anderen Situation rausgehen. Weil wenn ich mal Fragen, was ist denn der richtige Sarg, die richtige Urne oder die richtigen Blumen vom Tisch wische, ist es unglaublich interessant, was Menschen auf den Tisch bringen im Sinne von, wie verabschiede ich mich von jemandem.
Und das sind Fragen, die ein herkömmlicher Bestatter, sag ich mal, nicht stellt?
Der könnte sie stellen, hat aber ein Problem. Bis jetzt schaffen sie nicht, das zu verpreisen. Der Bestatter verdient, was jetzt keiner sieht, hier steht ein schlichter Holzsarg.
Das ist das Fichte, ne?
Nee. Das ist Kiefer.
Kiefer.
Das ist Kiefer, der ist unser Standardsarg. Da ist eine Matratze drin. Der kostet mich im Einkauf 112 Euro netto. Ist hier in Brandenburg hergestellt, ist Brandenburger Holz. Wenn du den bei einem Bestatter kaufst, würde der dich wahrscheinlich, ich denke mal, um die 1000 Euro kosten. Ja.
Wow.
Ja. Also mit dem aufwendigen, ja. Daran verdient der sein Geld.
Ja.
Weil er sich Folgendes nicht traut, zu dir zu sagen, Holger, ich verkaufe nicht den Sarg, ich verkaufe mich. Du kaufst, wenn du hierher kommst zu mir, machst du Folgendes, du kaufst meine Kompetenz und du kaufst meine Begleitung ein. Und deswegen haben wir irgendwann gesagt, nee, wir verabschieden uns davon, dass wir Waren verkaufen,
ja,
sondern die Zeit, die ich mit dir verbringe.
Was kostet der Sarg denn dann bei dir, wenn ich den kaufe?
Das will ich dir gerade erklären. Ach so. Ich hab irgendwann Folgendes gemacht, wir haben irgendwann ein Grundmodell entwickelt. Wir haben irgendwann gesagt, weißt du was, wir verbringen im Schnitt mit jedem Fall 15 bis 20 Stunden. Das ist sehr, sehr viel.
Ja.
Und jetzt gehe ich zu dir und sage, du, jeder klassische Handwerker kostet dich 89 Euro die Stunde, 99 Euro die Stunde, so kalkuliere ich auch. Das heißt, ich werde ungefähr 90 Euro pro Stunde verdienen, ja, an der Begleitung. Und ja, daraus haben wir Pakete gebildet. Das heißt zum Beispiel, bei mir kostet eine Feuerbestattung inklusive, weil was interessiert dich denn, was das Krematorium kostet? Das ist doch gar nicht deine Frage, so.
Ja.
Habe ich ein Paket?
Es interessiert mich dann, wenn ich weiß, dass das Krematorium 80 Euro kostet, der Bestatter mir aber 500 in Rechnung,
genau,
stellt dafür.
Deswegen habe ich gesagt, weißt du was, wir haben einen Grundpreis, das sind 1700 Euro, da ist alles drin, was du brauchst. So, bei einer Erdbestattung sind es 1950, da ist auch alles drin, da ist ein vernünftiger Sarg und aber auch unsere Betreuung mit, ja, drin. Das ist die Stufe 1 und es gibt eine Stufe 2, die nämlich sagt, ich frage dich, wie groß wird die Feier? Das weißt du manchmal von, okay, es gibt drei Preise, es gibt eine ganz kleine Feier, 350 Euro, es gibt eine normale Feier, 625, glaube ich, und es gibt eine ganz große Feier, ja, 950 Euro. So, aber mit dieser Feier verbringe ich auch alleine 10 Stunden in der Vorbereitung, weil ich Filme schneide, alles. Und ich habe noch an keiner Stelle das Gefühl gehabt, dass jemand das als zu viel empfunden hat. Denn ganz wichtig, es ist das Ehrlichste, ich sage dir genau, was ich daran verdiene. Und wichtiger noch ist, du hast an keiner Stelle das Gefühl, dass ich dir irgendwas aufquatsche.
Ja. Und das Gefühl hätte ich, wenn mir jemand so einen Sarg für 1.000 verkauft, hätte ich das Gefühl, aber
jetzt
gewaltig.
Weil jetzt als Ergänzung, und das ist das, wo wir Ärger mit der Branche bekommen, jetzt kommst du zu mir und sagst, Erik, ich hätte aber gerne doch den Eichensarg, weil Papa war Förster. Dann sag ich zu dir, du, ist okay, du hast da diesen Grundpreis. Den Eichensarg, den reiche ich dir 1:1 durch. Gucken wir in meinen Katalog rein, steht drinne, 246 Euro kostet der Eichensarg, auf deine Rechnung 246 Euro drauf. Bam, und jetzt passiert Folgendes. Jetzt steht Bestatter Schmidt da oben mit seinem Sarg, den er dir für 3.000 Euro verkauft.
Ja.
Und auf einmal weißt du, was er dafür bezahlt. Und das Problem ist dabei nicht, ich glaube, dass wir nachher gar nicht signifikant billiger sind als jemand anderes. Aber das Gefühl, mit dem du da sitzt, es ist ehrlicher.
Ja.
Weil ich sagte, du hast die Wahl und ich quatsch dir nichts auf. Denn was du möchtest, ist meine Zeit und die bekommst du.
Ja.
Und das kann ich jetzt sozusagen aus den ersten Jahren der Erfahrung sagen, es kommen nicht immer andere Trauerfeiern dabei raus, aber ich kann mit dem Gefühl rausgehen, dass selbst jemand, der die konservativste Trauerfeier der Welt hat, dann weiß ich, die hat er, weil er sie haben will, weil er die Zeit gehabt hat, darüber nachzudenken. So Klassiker ist auch Zeitdruck machen. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du in ein erstes Gespräch zu mir kommst, wahrscheinlich würde ich mit erstmal Tee trinken gehen. Oder einen Kaffee. Ich möchte ein Gefühl bekommen für den Menschen. Ich werde ein paar Eckdaten abfragen, werde dir vielleicht sagen, was ich für Papiere brauche. Aber du wirst am ersten Tag kaum eine Entscheidung treffen. Also,
Währenddessen liegt doch die Leiche irgendwo rum. Was passiert mit der eigentlich?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, wir können ja mal einen Fall durchspielen.
Ja, genau. Also,
du kommst.
Nee, machen wir. Also, meine Mutter verstirbt.
Deine Mutter verstirbt. Dann
das
bist
ist
du
in einem kleinen 3000 Seelenkaff, so 20 Kilometer westlich von Köln.
So, und du möchtest, dass sie in Berlin beerdigt wird?
Nicht unbedingt, weil mein Vater lebt ja noch.
Ich würde sie, wenn das jetzt hier in Berlin wäre, weil wir in Berlin sitzen, würde ich dir sagen, du von Sache, ich würde deine Mama, also das wäre wahrscheinlich im ersten Gespräch, ich würde sagen, du, wir werden wenig Sachen heute machen, was ich gerne machen wollen würde, ich würde sie gerne so schnell wie möglich aus dem Krankenhaus holen. Oder im Pflegeheim gibt es auch sogar Fristen, mal die ab. Das würde ich gerne schnell machen.
Aber die werden da dann sozusagen auch nochmal zwischengelagert sozusagen.
Es wird ein Kühlraum, im Krankenhaus gibt es einen Kühlraum, gibt es eine Pathologie, da ist jemand. Aha. Ich würde dir immer sagen, du, ich würde die gerne so schnell wie möglich abholen. Und eine der ersten Fragen, die ich dir stellen werde, ist, kannst du mal schauen, ob das ein Kleid gibt, was deine Mama gerne getragen hat? So. Was schaffe ich damit? Ich sag dir, du, ich kleide die nochmal an, das weißt du. Und das zweite ist, ich zwinge dich damit, dich mit deiner Mutter zu beschäftigen.
Ja.
So. Da beginnt schon der Trauerprozess, nämlich zu gucken, in welchem Kleid habe ich die immer gesehen? Was hat die angehabt an meinem Geburtstag? Das fand ich schön. So.
Mhm.
Also Leute in Frageprozesse reinzubringen. Und natürlich wirst du mit ersten Ideen herkommen, die nehme ich auf und dann, wie gesagt, ich werde am ersten Tag nicht viel machen. Also weil ich auch glaube, ne, wenn die jetzt heute Morgen verstorben ist, entschuldige, da bist du im Normalfall zu nichts zu gebrauchen.
Da wäre ich wahrscheinlich froh, wenn ich es überhaupt schaffen würde, die richtige S-Bahn zu besteigen.
Genau. Und das ist was, wo ich sagen kann, das ist was gerne auch von Männern überschätzt, also sie überschätzen sich selber dabei, wie doll neben der Spur du bist.
Wird das ausgenutzt von Bestattern? Also den anderen?
Natürlich wird das ausgenutzt. Also du hast eine Situation, und deswegen meine ich ja, ich kann eigentlich jemanden, der in einer Traumasituation ist, also für jemanden, der noch nie getrauert hat, stellt euch einfach den schlimmsten Liebeskummer eures Lebens vor, was weiß ich, mal 10, in Kombination mit der Gewissheit, das wird nie wieder gut. Du bist, ich will jetzt nicht sagen, geistig nicht zurechnungsfähig, aber du wirst dich an, weiß nicht, du hast in deinem Leben Liebeskummer gehabt? Da bist du nicht klar bei Bewusstsein. So. Und dementsprechend muss ich eigentlich sagen, habe ich da jemanden vor mir, der gerade mündig ist? Also sehr, sehr hart formuliert. Ne? Also so, Und dementsprechend muss ich sagen, ja, wenn ich dem jetzt etwas verkaufe, ist es eigentlich, ist es schwierig.
Moralisch zumindest fragwürdig.
Ja. Und dennoch, und das wollte ich vorhin, als du fragtest, diese Branche existiert ja noch nicht lange. Das, was wir heute so als Bestattungsbranche kennen, ist Mitte des 19. Jahrhunderts eigentlich erst entstanden und hat sich sozusagen so ein bisschen was angeeignet, was vorher ja, ich sag mal, in anderen Kreisen geregelt wurde. Es wurde innerfamiliär geregelt, es wurde in Gemeinden geregelt. Und gerne präsentiert sich ja die Bestattungsbranche auch als was sehr, wir machen das gefühltermaßen seit 500 Jahren und ja, wir wissen, wie man es richtig macht. Ich habe da immer als schöne Anekdote, ich hatte letztes Jahr eine muslimische Bestattung.
Ja.
Und denen zu erklären, nee, hier in Deutschland gibt es Leute, die das für dich machen. Für die ist das normal, dass die Sachen selber in die Hand nehmen, dass die Sachen selber machen. Ja, dieses das aus der Hand geben müssen, ne, dass man das kann, finde ich gut. Ja. Man muss nicht alles selber machen, aber das müssen. Es gibt immer noch
Friedhöfe. Ich könnte das gar nicht selber machen, selbst wenn ich mir jetzt von dir den Leichenwagen leihen würde und sagen würde, ich kümmere mich komplett selber.
Das Schöne ist, sie versuchen es dir einzureden. Rechtlich gesehen muss ich dir sagen, gibt es exakt eine einzige Sache, die du nicht selber machen kannst. Eine.
Ja.
Was denkst du, was es ist?
Einäschern.
Nee. Fahren. Der Transport eines Verstorbenen ist dir in einem normalen Fahrzeug nicht erlaubt. Alle anderen Sachen könntest du mit ein bisschen Kenntnis selber organisieren. Du könntest jemanden anrufen und sagen, bitte könnt ihr meine Mutter abholen?
Ja.
Bringt sie bitte morgen ins Krematorium. Du kannst auch den Antrag beim Krematorium selber stellen. Sie werden dir aber überall, also wie viele Friedhöfe ich kenne, wo Hinterbliebene hier kommen und sagen, die haben uns gesagt, wir brauchen erstmal einen Bestatter. Wo ich sage, freue ich mich drüber, aber ehrlich, nein. So, du bist doch nicht behindert. Du kannst doch mit einem Friedhof sagen, lieber Friedhof, ich hätte gerne die Stelle, wann ist die Feier? Nee, Anmeldung machen sie nur über einen Bestatter. Und da sind einfach so eine Verbindung.
Das ist doch so ein, das ist doch Seilschaft, was da passiert. Das ist doch Klingel eigentlich.
Du musst sagen, natürlich sind das einfach eingespielte Mechanismen. Und natürlich verstehe ich, dass die Friedhofsmitarbeiterin nicht jeden Tag mit irgendwelchen Hinterbliebenen diskutieren möchte. Und natürlich gibt es Prozedere, an die man sich halten muss. Und wahrscheinlich müsstest du dreimal Mutti beerdigen, bis alles richtig läuft.
Ja.
Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja eher darum zu wissen, was passiert denn da hinter den Kulissen. Und das ist was ich immer freundlich formuliert zum Kotzen finde. So zu tun, als wenn da irgendwie, ich habe letztens einen Vortrag gehört.
Als wäre das Hexenwerk.
So, ne? Ich habe letztens einen Vortrag gehört auf einer Messe. Das ist eine hochkomplexe Dienstleistung.
Mhm.
Ja, also allein diese Formulierung. Nein, also nein, ist es nicht. Ja. Ich mache hier keine Raketenwissenschaft. Natürlich weißt du nicht, wie man einen Verstorbenen versorgt oder ankleidet. Hast du noch nicht gemacht?
Nö.
Wenn du das zweimal gemacht hast, weißt du, wie es geht. Ja, aber darum geht es mir auch nicht. Es geht ja nicht darum.
Was bedeutet versorgen?
Versorgen, ja, kann man über den Begriff kann man schön streiten. Es gibt den altertümlichen Begriff der Leichenwaschung, das gibt es im Muslimischen und es ist so, dass heute, wenn du jetzt zu einem Bestatter gehst, wird auf deiner Rechnung die hygienische Grundversorgung stehen. Sehr schöne Formulierung, wenn du diesen Begriff mal, das heißt ja erstmal, ein Verstorbener ist jemand, was Unhygienisches ist, da muss was mit gemacht werden. Und es gibt eine DIN-Norm in Deutschland, die sagt, dass Folgendes mit deiner Mama passieren müsste. Alle Körperöffnungen müssen verschlossen werden, damit keine Flüssigkeiten austreten.
Auch so Ohren, Nase?
Nee, Ohren nicht, Nase.
Ja.
Der Mund müsste zugenäht werden.
Ja.
Und sie müsste eine, wann läuft diese Sendung? Läuft die nach 18 Uhr?
Das ist egal.
Sie muss eine Anal- und eine Vaginal-Tamponage bekommen.
Ja.
Ja? Bei Männern, bei dir müsste ich noch deinen Penis abbinden, damit auch keine Flüssigkeit austritt. Und das Schönste aber ist wirklich das Zunähen des Mundes, weil dabei wird dein Unterkiefer an deinen Oberkiefer genäht, damit der Mund zu ist. Ja.
Das wird innen gemacht, damit man keine Nähte.
Ja, du siehst unten am Kinn, siehst du so einen kleinen Punkt, du stichst mit einer sehr, sehr dicken Nadel von unten rein, ziehst die einmal oben durch die Nase, stichst die wieder rein. Wenn ich dir das einmal erklärt habe, diesen Prozess, bin ich mir sicher, dass du nicht möchtest, dass ich das mit deiner Mutter mache. Vor allen Dingen, weil es de facto auch keinen wirklichen Grund dafür gibt.
Aha. Aber warum musst du es dann machen?
Nee, ich muss es ja nicht machen. Die DIN-Norm ist ja sozusagen, die ist nicht verpflichtend. Es gibt die DIN-Norm 15107. Aber das ist was, was auf diesen Zetteln dann draufsteht.
Ja.
Auf der anderen Seite kann ich eine Doktorarbeit gelesen von einer jungen Dame, die dann nochmal aufschlüsselt, wie häufig diese Grundversorgung wirklich passiert und wie häufig, was jetzt keiner sieht, neben uns sitzt eine neue Kollegin hier. Wir waren das erste Mal, glaube ich, zusammen in der Kühlung und Katja hat einen teuren Sarg gesehen. Ich habe ihn aufgemacht, der Mensch da drin war nackt.
Ja.
Ja. Und das ist der Klassiker. Natürlich kontrollierst du das nicht. Aber es steht erstmal drauf auf der Rechnung und wir haben für uns irgendwann Folgendes festgelegt.
Was steht drauf, dass er was anhat?
Natürlich hat er was an und natürlich ist er versorgt worden, hygienisch. Ja. Und wir gehen mal zurück zu deiner Mama. Ich würde dir Folgendes erklären, Holger. Ich mache mit deiner Mama, oder wir, weil ich mache es natürlich auch nicht immer selber, mache mit deiner Mama all das, was ich mit jemandem Lebendes auch machen würde. Wenn sie dreckig ist, würde ich sie waschen. Und wenn sie verletzt ist, würde ich sie verbinden.
Ja.
Ja. So. Mehr würde ich nicht machen. Ich würde nicht mal ihr eine Windel anziehen, wenn sie, also im Zweifel ist das, was im Darm war, auch draußen irgendwann. Ja. Und es ist auch viel seltener, dass das Verstorbene unter sich machen, als man sich das vorstellt. Aber das ist was
tatsächlich, es gibt so die Legende, dass man das immer macht, wenn man
total Quatsch. Also, ich meine, einer von 20, aber es hat auch was damit zu tun, wie bewege ich dich, ne? Wenn ich sozusagen, wenn ich Druck auf den Darm ausübe, wird da irgendwann was rauskommen. Aber kurz zurück. Ich möchte Sachen machen, die du nachvollziehen kannst.
Ja.
Und wenn ich dir erkläre, okay, Mama ist hingefallen, ist dreckig, was auch immer, ich wasche die Haare und ich kleide sie in das Kleid, dann ist das was für dich nachvollziehbar ist. Und wichtiger noch ist, das ist was, wo du sagst, das könnte ich doch auch selber.
Ja.
Denn, entschuldige, ein Pflaster irgendwo drauf zu machen oder deiner Mama vielleicht Dreck von der Stirn zu wischen, ist was, selbst wenn du es nicht machst, ist es ein Prozess, der für dich nachvollziehbar ist. Ja. Wenn ich aber hygienische Grundversorgung draufschreibe, kommt folgende Sache, was passiert da? So, völlig intransparent.
Einbalsamierung, weiß nicht was.
Einbalsamierung ist nochmal was anderes.
Ach so,
okay. Das hat damit nichts zu tun. Ja. Einbalsamierung ist eher was die Amerikaner machen, was glaube ich Standard ist. Bei den Amerikanern ist das eine Tradition, die auf den Bürgerkrieg zurückgeht, wo die Leute einfach noch als Ganzes zurück in ihre Heimatgemeinden kommen sollten. Und Einbalsamieren ist auch kein Prozess, der von außen passiert. Es ist ein Prozess, der von innen passiert. Da wird sozusagen deine Blutflüssigkeit durch eine Formaldehydlösung ersetzt.
Das ist tatsächlich Haltbarmachung.
Das ist Haltbarmachung.
Ja, okay.
Und das kannst du so weit treiben, dass du mehr Plaste bist als alles andere. Und es ist so, dass wenn wir wir gehen mal zurück, nach Spanien fliegen wollen würden, müsste sie einbalsamiert worden. Da gibt's wirklich Vorschriften, dass jemand einbalsamiert sein muss, wenn er per Flug transportiert wird. Wir haben das dreimal im Jahr, dass das passiert. Das hat dann eher damit zu tun, dass du sagst, ich, Holger, habe vielleicht noch einen Bruder, der ist gerade in der Tundra, den erreiche ich erst in 3 Wochen. Ich möchte aber, dass der meine Mutter noch mal sieht.
Ja.
Und ich kann dir Stand jetzt natürlich nicht sagen, wie deine Mama in 3 Wochen aussieht. Es gibt Verstorbene, die sehen in 3 Wochen top aus, also wo ich keine Bedenken habe. Und es gibt Verstorbene, die innerhalb von einer Woche einen Zustand erreichen, wo eine starke Verwesung einfach eingetreten ist.
Woher kommt das?
Ganz häufig sind es Medikamente.
Aha.
Musst du einfach sagen, dass wenn jemand wirklich, was weiß ich, aus einer Chemotherapie kommt oder so, ist der Verwesungsprozess durchaus schneller.
Ja.
Ja, und auch das hat auch mit Witterungseinfluss, ne? Also jemand, der einen Tag lang in der Wohnung gelegen hat, wo es warm war, der wird schneller auch eine Situation haben, wo du sagst, der fault, muss man einfach sagen. Ja. Und ich möchte natürlich dennoch, dass du so viel wie möglich mitbekommst. Würde dir das wahrscheinlich dann immer auch durchaus klar erklären, wie die Situation ist, weil ich glaube oder die Erfahrung gemacht habe, dass selbst wenn du jetzt kämst und deine Mutter in Worten der Polizei, die sie vielleicht gefunden hat, die würden dir sagen, Herr Klein, gucken Sie nicht mehr hin, behalten Sie sie so in Erinnerung, wie Sie sie erkannt haben. Du siehst ja nicht dunkle Stellen an ihrem Körper, du siehst deine Mama, egal in welchem Zustand sie ist.
Ja.
Und ich habe das erste Mal erlebt bei einem Kind und das Kind hatte einen Fäulnisbefall von außen.
Mhm.
Und ich dachte wirklich so, ey Mist, ich kann die Eltern da nicht ranlassen. Das sieht so schlimm aus. Am Ende des Tages das haben die nicht mal wahrgenommen.
Ja.
Die haben ihr Baby gesehen, haben zwar einmal gefragt, aber das stand für die nicht im Mittelpunkt. Und da ich häufig, wenn mich jemand fragt, dazu rate, nochmal zu kommen, einfach auch, um mal anzufassen, zu verstehen, ne, und so zu gucken. Der Punkt, dass ich sage, komm nicht mehr, ist schon sehr weit nach hinten gerutscht oder viel weiter, als es am Anfang war. Und in ganz extremen Fällen geht es dann teilweise auch, wir hatten gerade mit mehrere Suizide gehabt, aber wo auch, sagen wir mal, starke Autoaggression mit dabei war, wo der Körper stark entstellt war, wo man dann teilweise gesagt hat, weißt du was, nee, wir lassen vielleicht eine Hand rausgucken, wir schlagen jemanden in ein Leinentuch ein, denn es geht dabei wirklich nicht darum, Gruselbilder zu sehen, es geht ganz häufig darum zu sehen, das Gehirn ist ja sehr kreativ, wie häufig Leute noch glauben, nee, das muss eine Verwechslung sein. Das kann nicht mein Onkel, Bruder, Tante gewesen sein, die da gefunden haben. Der Personalausweis war dabei, aber da ist irgendein Fehler passiert.
Ja,
also die Sicherstellung und die Hand deiner Frau, Freundin wirst du erkennen.
Ja.
Ja. Und es geht wirklich eher darum, einen Verstehensprozess einzuleiten und nicht Gruselbilder zu verteilen.
Ja.
Und da ist sehr, sehr, sehr viel möglich, muss ich sagen.
So, jetzt ist meine Mutter tot.
Ja, ich habe sie auf den Hof gebracht.
Auf welchen Hof?
Siehst du, schön. Wir arbeiten auf einem Hof in Neukölln, das ist ein alter Fuhrunternehmenshof.
Ah, ja.
Da leben Pferde, also vier Pferde momentan, Hunde, ein sehr beschaulicher Ort. Und ich bin auch wirklich glücklich, diesen Ort gefunden zu haben, denn du hast vorhin über diesen Nimbus, das Geheimnisvollen.
Ja.
Das ist ein offener Ort. Wenn du da hinkommst, siehst du einen alten Hof von 1894, 1897. Da laufen Leute durch die Gegend. Da passiert Tod. Und du hast das Gefühl, nee, warte mal, hier ist ein normaler Ort hier. Das ist fast schon.
Kann ich da einfach gucken kommen, während ihr da an den Leichen arbeitet? Nee.
Du kannst, also rechtlich gesehen würde ich dich jetzt nicht zugucken lassen kommen, wenn ich an jemanden Fremdes arbeite, aber ich würde dich jederzeit in unsere Kühlung schauen lassen, natürlich. Also selbst Gäste, das finde ich auch wichtig. Ja. Das ist dann eher eine Zeitfrage, aber wie häufig habe ich Schulklassen oder Kindergartenklassen, die sagen, komm gucken. Genau darum geht's da, zu sehen, was passiert denn da. Schwierig wird es halt nur rechtlich, wenn es wirklich um das Anschauen eines Verstorbenen geht, weil ich immer sagen muss, der konnte nicht zustimmen, dass jetzt hier Holger Klein kommt und gucken möchte. Ansonsten werde ich mir da jederzeit auf die Finger schauen lassen, aber genau deswegen. So, und auf den Hof kannst du der Besucher müssen sich da zwar anmelden vorne, weil da einfach auch gearbeitet wird, aber bis jetzt hat da noch niemand die Tür zugemacht, wenn es dir nicht um Gaffen geht, ne, das musste ich leider auch feststellen, wie häufig Leute mal schauen kommen wollen, um endlich mal jemanden Totes zu sehen. Es ist auch eine gewisse Neugierde.
Ja, aber
da ist eine gewisse Neugierde dabei.
Die habe ich ja auch durchaus, aber ich habe dann schon so eine Sperre, die mich daran hindert.
Es gibt, ich
mal hier, zeig mal Leiche hier. Also das will ich halt nicht auf die Reihe kriegen.
Ich muss mich immer. Hast du Moby Dick gelesen?
Nee.
Es gibt in Moby Dick so eine Szene, also wahrscheinlich eine der besten Bücher der Welt, glaube ich. So eine Szene, wo er wirklich toll beschreibt, dass alles passieren darf, keiner schaut hin, aber kaum heißt, geht's um den Tod, werden alle neugierig.
Ja.
Ja, weil sich niemand damit auskennt. Diese Politik der offenen Tür ist auch was ich mit der ganzen Firma auch versuche einfach zu tragen, einfach diesen Nimbus des Erhöhten zu haben. Also nee, wir machen hier was Normales, wir sind natürlich immer in Extremsituationen da, aber ich spreche als Mensch mit dir, nicht als Verkäufer, ich versuche also eher Begleiter zu sein, der aber dennoch eine Fachkompetenz in meinem Hinterkopf hat. Ich weiß schon genau, was ich mache.
Ja.
Und auch wenn das manchmal so wirkt, dass ich denke, nö, wir gucken mal, was wir machen, ist da schon fast immer auch ein Plan dahinter. Aber ich möchte ja, dass du am Ende rausgehst und sagst, der Wrede, so viel hat er ja nicht gemacht.
Ja.
Ne? Das muss man jetzt schon mal sagen. Das passiert nicht, aber du weißt, was ich sagen
möchte. Ja,
ich möchte
ja
schon, dass du das Gefühl hast, ich habe die Sachen selber entdeckt, ich bin da selber drauf gekommen und häufig sind das so kleine Impulse, die man geben muss und so mein Lieblingsimpuls ist, sich doof stellen. Ne? Ich nehme Holger, es ist Mama bei mir auf dem Hof, ich sage, wir müssen ihn ins Kleid bringen und du komm mit dazu. Und dann werde ich irgendwann beim Anziehen wirklich feststellen, dass ich relativ schlecht dabei bin, Socken anzuziehen. Ja. Und während du siehst, wie dieser Typ kräblich deiner Mutter malträtiert, fällst du automatisch selber mit an. Und am Ende sagst du, na, hab ich mitgemacht. Ne?
Ja.
Du lachst.
Billiger Trick, aber das funktioniert.
Es funktioniert super. Ja. Und da ist sofort die Scheu abgebaut. Ja. Und du kannst wirklich zuschauen, wenn Leute mit dabei sind, wie sich so ein Randtasten stattfindet. Ne? Ich glaube, die Kunst an diesem Beruf ist eher zu wissen, wann gehe ich weg.
Ja.
So, das ist auch, was ich irgendwie all die hier mitzen immer sage. So, das größte Auge musst du darauf haben, wann wir die Fresse halten müssen.
Aber das alles hast du doch nicht in deinem dreimonatigen Praktikum.
Nee, ich habe dann dort sozusagen noch ein Jahr lang gearbeitet und habe eher Trauerbegleitungsweiterbildung gemacht. Ne? Also, ja. den technischen Teil habe ich mir da drauf geschafft und der Rest ist Trauerbegleitung. Und da kannst du einen großen Trauerbegleiter machen, der da kostet dich Geld, dauert auch.
Ja.
Und es ist leider, es ist auch leider mittlerweile viel Erfahrung einfach dabei. So, das ist viel auch.
Wie lange machst du das überhaupt schon?
Ich bin jetzt im dritte Jahr. Also dritte Jahr der eigene Laden. So, und viel ist auch Erfahrung, wobei man natürlich auch immer aufpassen muss, dass man nicht in so selbstbewahrheitende Prophezeiungen kommt, ne? So von wegen, ich weiß schon, wie Holger funktioniert, ja. Sondern da immer auch mit der Offenheit ranzugehen, dass doch nochmal, dass immer wieder Leute kommen, die auch anders ticken. Mhm. Und das schaffen wir aber eher darüber, dass man nicht zu viel macht, sondern Zeit hat. Das, was wir gesagt haben. Also ich kann nicht 6-mal Holger auf einmal begleiten. Das würde ich zeitlich nicht schaffen und dann würde ich auch vergessen, was du mir erzählst, weil ich mir viel zu selten Sachen aufschreibe. Und ja, es ist eine Mischung aus Weiterbildungsmaßnahmen und wir haben einen guten Kinderpsychologen, mit dem wir zusammenarbeiten, der mir relativ viel beigebracht hat, muss ich einfach sagen. Und das ist einfach auch ein großer Erfahrungswert oder ein Erfahrungsschatz, den man mittlerweile zusammengesammelt hat. Den ich aber gerne auch weitergebe. Ich halte regelmäßig Vorträge in Hospizen, in Krankenhäusern, weil ich glaube, dass nichts von dem, was ich hier erzähle, ist gerade, dass du denkst, oh, da wäre ich jetzt nicht selber drauf gekommen. Und die meisten Sachen sind schon einfach klar und manchmal ist das auch gut, die nochmal von jemandem erzählt zu bekommen, der sagt, nee, ich erlebe das jeden Tag. Und wenn du dann erlebst, wie wenig Krankenhäuser und Hospize teilweise auch über die Optionen danach wissen, freust du dich, wenn du die Möglichkeit hast, denen was zu erklären, was wir gerade nicht hatten, mit Mama.
Ja.
Ich würde dich wahrscheinlich, wenn Mama heute Nacht gestorben ist, auch erstmal fragen, ob wir Mama nicht nochmal nach Hause holen wollen. So, weil so schön unser Hof ist, so toll wie dein Zuhause kann nicht sein oder so toll wie ihr Zuhause. Und du hast in allen Bundesländern das Recht, das wird dir fast nie gesagt, die nochmal nach Hause zu holen.
Und dann in den Sessel zu setzen?
Nein, wir könnten sie in ein Bett legen, man könnte sie dort vielleicht auch kühlen. Zumeist mache ich es einfach auch aus Transportgründen im Sarg, dass dann der Sarg offen in der Wohnung steht. Und ich hatte da war so auch kühler draußen, musste sagen, da war jemand wirklich nochmal, ich hoffe, es war nochmal 3 Tage zu Hause, die haben das Fenster, war kühl von draußen und da sind 3 Tage Leute gekommen, um sich zu verabschieden.
Wow.
Und die sagen, das war auch wichtig für die. Und dann kommt irgendwann der Punkt, das klingt jetzt vielleicht hier, wenn ich es erzähle, lustig, dass man, du jetzt fängt die an zu müffeln, könnt ihr die abholen. Aber du triffst die Entscheidung.
Ja.
Du sagst mir, das möchte ich nicht mehr. Und nicht, ich nehme dir den Verstorbenen weg. Das ist zum Beispiel ein ganz, rede ich eigentlich zu viel?
Nee, nein, das muss ist viel alles reden. In Ordnung. Ich höre
unterbrichst,
mir zu.
Du unterbrichst.
Ich unterbreche dich, genau. Zum Beispiel jetzt, der Geruch, was ist das für ein Geruch? Also, ist das mit irgendwas vergleichbar?
Spannenderweise nein.
Ja. Also nicht mit einem alten Schnitzel, das in der Ecke liegt.
Nee, du hast irgendwann kommt, also wirklich, wirklich faules, also später Prozess, wir reden über wirklich faules Fleisch. Nee, es ist so ein leicht süßlicher, aber nicht angenehmer Geruch. Der ist seltener da, als man denkt, muss man sagen. Also ganz häufig denken, nee, Verstorbene riechen Und wenn du riechst, riechst du, das ist vielleicht die beste Erklärung, riechst du aus dem Mund. Das sind deine Magensäfte, ja. Magensäure, die anfängt, dich von innen zu zersetzen.
Ja.
Da kommt die Geruchsentwicklung her. Das ist nicht irgendwie der Körper. Der Körper, wenn der irgendwann riecht, riecht es wie faules Fleisch.
Aber bis dahin...
Das dauert.
Das, ja.
So, und dennoch ist es so, wenn ich jemanden Verstorbenes auf den Darm drücken würde, auf den Bauch drücken würde, kommt oben irgendeine Form von Luft raus und die riecht danach.
Ja.
Und es ist nicht so, dass ich das gerne rieche oder dass ich das gut finde, das zu riechen.
Gewöhnt man sich an den Geruch?
Nee. Also nee, tue ich nicht. Also mir war aber einfach noch nie schlecht dabei, sondern es ist aber was so, wenn ich jemanden habe, der wirklich mal eine Woche an der frischen Luft war und dann zu uns kommt, da ist natürlich ein Madenbefall da und das ist was, wo ich mir auch übel von. Also ja. Alles andere müsste ich lügen.
Ja.
Ja. Was ich aber gerade sagen wollte, um den Faden kurz nicht zu verlieren, für mich häufig der schwierigste Teil bei der Arbeit, wenn jemand zu Hause verstirbt oder wenn Leute im Hospiz bei jemandem waren, ist der Moment des Mitnehmens. Weil ich,
du gibst... Die Leiche mitnehmen, meinst du?
Den Verstorbenen.
Ja.
Mitnehmen. Weil du das ganz häufig siehst, ich habe ganz häufig, zu uns kommt halt kaum auch jemand, der irgendwas quick and dirty möchte. Wenn hier jemand kommt, sind das meistens Leute, die auch schon einen langen Prozess im Hospiz mit hatten. Jetzt hast du 2 Jahre lang deine Mutter gepflegt. Und dann sollst du 2 Stunden, nachdem sie verstorben ist, kommt ein fremder Typ und nimmt die mit. An einen Ort, den du noch nicht kennst.
Ja.
Also das sind Gefühlswelten, die man sich mal so vergegenwärtigen muss. Ne? Sozusagen du, da, gerade am Ende des Lebens tauschen ja dann auch häufig Rollen. Ne?
Ja.
Auf einmal kümmerst du dich. Und das sind Rollen, die man auch ausführt. Und auf einmal fällt diese Rolle weg. Und das ist so der Moment, wo ich eigentlich immer so behutsam wie möglich zu sein und so langsam wie möglich. Weil, wie gesagt, jemanden aus der Hand zu geben, ja, aus der Obhut. Und ich bin jemand Fremdes. Niemand möchte, dass ich komme.
Ja.
Es gibt im Englischen den Begriff des Unwanted Services.
Ja.
Ja, egal wie gut ich meinen Job mache, wenn ich der liebste Mensch der Welt bin.
Eigentlich will niemand was mit dir zu tun haben, weil das heißt, es ist gerade was Unangenehmes passiert.
Und das sich immer wieder zu vergegenwärtigen und zu sagen, so du, Holger kann mich anlächeln und kann sagen, danke Erik, dass du da warst, trotzdem ist seine Mutter gestorben.
Ja.
Und das hätte er gerne nie erlebt. Ja. Und da sozusagen sich auch immer wieder selber zurückzunehmen und zu sagen, so du, der will mich nicht. Ich muss dir aber die Schritte so leicht wie möglich machen und Barrieren so gering wie möglich machen. Das ist so ein bisschen Demut und die fehlt vielen Kollegen, die ich kennengelernt habe. Und das ist was ich versuche bei uns anders zu machen. Also wirklich zu wissen oder immer wieder zu spüren, dieser Mensch möchte gerade nicht hier sein. Ich kann ihm nur versuchen, das so angenehm wie möglich zu machen. Oder manchmal auch leider so schmerzhaft. Manchmal ist es auch gut, Leute in eine gewisse Richtung zu schubsen, aber sagen, niemand ist hier, weil er Bock drauf hat.
Ja. Bist du eigentlich alleine mit der Art, wie du Bestattungen durchführst, oder gibt's das schon?
Das ist, also, zum einen gibt's den ehrwürdigen Fritz Roth, der mittlerweile natürlich sehr groß ist. Es gibt hier in Berlin auch 3, 4 Kollegen, die auf diese Art und Weise arbeiten, mit denen man auch mehr als freundschaftlich verbunden ist.
Ja.
Und man sich wirklich gerade, wir haben jetzt nächste Woche eine Riesentrauerfeier, wo dann einfach auch klar ist, dass man sich gegenseitig hilft. Da ist also eher ein angenehmer, kollegialer Umgang, wo man sich den Rücken frei hält oder wo man sich rechtlich gegenseitig berät, weil wir natürlich immer wieder auch in Graubereiche vorstoßen, wo es schwierig wird. So, wenn es um wie lange darf ich jemanden nochmal nach Hause bringen? Mit welchem Friedhof streite ich mich gerade über was? Ne? Also wo man sich einfach gegenseitig, wir versuchen ja auch, sagen wir mal, das Machbare immer weiter nach draußen zu schieben. Mein Lieblingsbeispiel, um dir ein Beispiel zu geben.
Ja, ich wollte gerade fragen, was ist denn nicht machbar?
Vor 10 Jahren war das undenkbar, dass Holger von seiner Mama, nehmen wir an, wird verbrannt, dass du ein bisschen Asche für dich mitbekommst. Die Asche war unteilbar.
Aha.
Ja. Durch die Arbeit, die wir leisten, ist es mittlerweile so, dass selbst die hochkonservative Bestatterinnung in Berlin diskutiert, ob sie das nicht offiziell für sich auch zulassen wollen und dem zustimmen wollen, dass man sich ein bisschen Asche entnimmt, um sie vielleicht in ein Medaillon zu bringen oder ähnliches. Schöner Punkt ist, wie viele Friedhöfe mittlerweile akzeptieren, dass du eine Urne selber tragen darfst. Oh Gott, war undenkbar vor ein paar Jahren.
Es gab professionelle Urnenträger.
Du hast einen Urnenträger, den du bezahlst. Der letzte Mensch, der deine Mama anfasst, offiziell, ist jemand Fremdes in der Urne. Und das ist einfach, steht der Tropfen, höhlt den Stein. Mittlerweile gibt es viele, gerade auf Friedhöfen, wo man häufiger ist. Da ist man dann insofern gern gesehen, dass das die netten Träger sagen, es ist toll, wenn ihr kommt, weil dann haben wir wenig zu tun. Und das hat natürlich, ich mache jetzt Witze drüber, aber ich sehe auch ganz häufig einfach eine Angst. Ne? Also da ist jetzt Erwin, der ist seit 40 Jahren Friedhofsmitarbeiter, der hat immer Uhren getragen. Jetzt kommt da so eine junge, dahergelaufene Spinner und erklären auf einmal Holger Klein, nee, die Urne von Mama, die kannst du auch selber tragen. Ja. Das bringt eine Gefahr mit. Ich habe da auch größtes Verständnis für, wo ich immer sage, so nee, wir bezahlen die Leute, auch wenn wir es selber machen. Ich möchte niemandem den Job streitig machen. Und das sind so Strukturen, mit denen man dann kämpft. Oder was hatten wir? Das rechtliche Auseinandersetzung. Da war eine Familie, jemand ist verstorben vor Weihnachten und die hatten die Urne nochmal zu Hause. Offiziell nicht möglich.
Aber mit was für einer Begründung? Es ist eine Urne, da ist Asche drin. Warum?
Die offizielle Begründung ist total einfach. Der erste Satz im deutschen Grundgesetz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Komma, bis über den Tod hinaus.
Ach.
Punkt. Und das ist die Hauptbegründung in Deutschland rechtlich für den Friedhofszwang.
Ja.
Ist, dass die Würde des Menschen nicht garantiert ist, wenn du die Asche zu Hause behältst.
Hui, das würde ich aber dann nochmal diskutieren wollen.
Ich gebe dir gerade die offizielle Sprachregelung. Sicher. Und es gab in Bremen gerade ja einen Versuch, da Sachen locker zu machen. Da gab es einen ganz wunderbaren Satz von einem Bischof, der meinte, wo kommen wir denn hin, wenn wir die Deutungshoheit über den Tod verlieren?
Ja.
Und das ist auch was ich in Berlin regelmäßig, es gibt tolle junge Pastoren, aber hat man einen alten Pastor, der sagt dir, das hier ist meine Party.
Ja.
Da hast du als Hinterbliebener nicht viel zu melden. Und das ist leider ein Standard, der an ganz vielen Stellen normal ist. Ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Pastor zum Dienstleister verkommen soll, verstehe mich nicht falsch, aber.
Ja. Aber es ist ja immerhin noch meine Mutter und nicht seine.
Das würde der Pastor würde jetzt Argumentation finden, dass sie jetzt natürlich. Und da siehst du aber, wie viele Spannungsfelder da einfach drin sind. Und ne, also mein Beispiel, wo ich gerade dran kämpfe. Einige Friedhöfe hier in Berlin haben die Preise für Stellen von Babys signifikant erhöht. Ja. Und jetzt habe ich versucht herauszufinden, wer legt eigentlich die Preise auf städtischen Friedhöfen in Berlin fest. Alleine das rauszufinden, hat glaube ich auch nur funktioniert, weil ich noch irgendwelche alten Buddies habe, die in der Politik arbeiten. Ansonsten kommst du an diese Informationen nicht ran, weil ich mal hingehen und sagen, wisst ihr was, erklärt mir doch mal, warum Holger für seine Mama genauso viel bezahlen muss wie Familie Müller für ihr Sternenkind, das im Bauch gestorben ist. Erklärt es mir nur, damit ich es verstehe.
Ja.
Allein da hinzukommen, bin durchgedreht, ja. Und das sind aber so Stellen, an denen ich einfach kämpfe, weil wenn ich auf der einen Seite möchte.
Bedeutet aber doch, dass die Struktur, die du eben über im Grunde das gesamte Gewerbe schon erzählt hast, dass die sich bis in die Politik fortsetzt,
natürlich.
Bis in die Verwaltung fortsetzt
natürlich,
und da
überhaupt keine Frage.
So eine Geheimniskrämerei gemacht.
Na, nicht nie. Ich glaube, es fragt einfach nie jemand danach. Das ist einfach das Problem. Da ist niemand, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Da sagt ja keiner, wir machen das jetzt so, sondern das sind einfach eingefahrene Strukturen. Mit dem Bestatter haben wir immer gut zusammengearbeitet, das Krankenhaus, okay. Ja, da schiebt uns ja auch noch ein Fuffi vielleicht rüber. Okay, läuft so. Es fragt einfach nie jemand danach. Und das ist was, weil du ja gefragt hast, ob es verschiedene Bestatter gibt, genau an dieser Ebene Aufklärarbeit zu machen, Lobbyarbeit zu machen. Ja. Das ist auch Lobbyarbeit, die man macht. Sich dann hinstellt und sagen, wisst ihr was, wir als Lebensnah machen irgendwie ein Drittel der Berliner Kinder bis ein Jahr.
Jo.
So, machen wir. So, das ist sozusagen auch eine Lobby, die wir da haben. Hört uns bitte zu, wir haben da Erfahrungswerte. Und natürlich musst du Leuten dann auch positiv kommen. Und meine Argumentation gerade gegenüber der Stadt ist, schaut euch doch mal die Friedhöfe an, die für Kinderbeisetzung offen sind. Das sind Friedhöfe, wo Holger nicht nur mit dem Baby, was er vielleicht verloren hat, sondern mit seiner Mama geht er dann auch dahin.
Ja.
Und dieses Friedhofssterben, was wir in Berlin haben, wo Stellen stillgelegt werden müssen.
Friedhofssterben?
Friedhöfe, die eingeebnet werden, das gibt es. Und ich dann aber sagen kann, nee, guck mal, die Friedhöfe, die offen sind, die einen guten Job machen, da ist was los. Da gehen die Leute hin. Da geht Holger hin und pflegt sein Grab. Da ist er gerne. Ja. Und es gibt so viele Stellen, über die ich jetzt gerade mich sehr in Rage reden könnte. Ja. Nächstes Lieblingsbeispiel ist, eine Stelle auf dem Friedhof schnalle ich bis heute nicht, kostet richtig Geld. Also bis zu 2.500 Euro für in Berlin. Und da ist es wirklich bundesweit, sind wir da im unteren Durchschnitt. Und jetzt stehen die Friedhöfe da.
2.500 Euro.
Für die Stelle.
Im Jahr, oder?
Nein, für 20 Jahre. Für die gesetzliche Schutzfrist sozusagen. Okay. Und was ich nicht verstehe, ist, der Friedhof sitzt da und sagt zu mir, Erik, wir würden gerne mehr schöne Stellen verkaufen, wir würden gerne schöne Anlagen haben. Und sage ich zum Friedhof, dann ja, mach doch Folgendes. Dann sagt er zu Holger, wir machen daraus Jahresbeiträge. Nee, musst du auf einmal bezahlen. Weil natürlich sieht es anders aus, wenn du auf einmal Kosten von 10.000 Euro hast oder ich dir sage, du, die Stelle kostet dich im Jahr 200 Euro für Mama. Ja. Denkst du sofort anders,
ja, und
wirst, glaube ich, völlig anders die Stellen aussuchen, als wenn ich dir sage, nee, hier musst du auf einmal 2.500 Scheine hinlegen. So, und das sind aber alles so kleine Schrauben, wo du immer denkst, liebe Freunde, ihr müsst ja nicht das Rad neu erfinden, aber macht doch mal eure Augen auf. Ihr könnt euch nicht darüber beschweren, dass die Totenkultur, die Abschiedskultur den Bach runtergeht, wenn ihr nicht Optionen gebt, sie zu verbessern. Ja, denn nur zu sagen, wir verkaufen jetzt ein paar bunte Särge und machen ein bisschen Tralala, ist nicht die Antwort. Das hat nichts mit Abschied zu tun. So, Mama kommt nicht wieder, nur weil du einen teuren oder schickeren Sarg kaufst. Tut mir leid, würde ich auch gerne hinbekommen, kann ich noch nicht.
Ja.
Da gibt es, wie gesagt, leider so viele Baustellen, an denen man permanent dreht und deswegen ich wahrscheinlich auch weiß, warum Fritz Roth irgendwann an einem Herzinfarkt gestorben ist. Und deswegen aber wichtig ist, dass sich diese, sagen wir mal, etwas innovativer arbeitenden Bestatter untereinander einfach auch verstehen, dass man sich an solchen Stellen auch abstimmen kann. Weil Sachen, die wir machen, sind häufig 5 Jahre später Usus.
Ja.
Ja.
Jetzt ist meine Mutter auf dem Hof und wir haben ihr gerade die Socken angezogen. Was machen wir denn jetzt?
Du hast ihr wahrscheinlich dieses wunderschöne gelbe Sommerkleid mitgebracht, was sie immer so mochte.
Ja.
Das ziehen wir ihr an und danach würde ich sie gemeinsam mit dir in den Sarg legen. Ich würde wahrscheinlich mich dann ein bisschen zurückziehen oder ich würde dich mit einem halben Auge sehr doll beobachten, dir ein Gefühl geben, wie viel Zeit du da noch brauchst für dich. Und vielleicht gehe ich dann auch raus und weil du nicht alleine warst, vielleicht war deine Freundin oder deine Frau mit dabei, habt ihr wahrscheinlich den Sarg alleine schon zugemacht. Passiert Aha. ganz häufig. Du kommst raus und du gehst raus und ich habe immer die Rückmeldung, dass du mir sagst, ich habe Schiss gehabt herzukommen. Aber es war gut. Das ist eine ganz große Angst, ne? Und das ist was, was du aus anderen Situationen kennst. Die Fantasie über das, was dich erwartet, ist immer schlimmer als jede Realität. So schlimm kann deine Mutter gar nicht aussehen. Und häufig so dieser letzte körperliche Kontakt, der da ist, ne? Und aber einfach auch das gute Gewissen, also das, was wir so kritisieren woanders, dass da schlecht mit Verstorbenen. Wenn mich Freunde anrufen und fragen, Erik, ich bin in München, guter Bestatter, sage ich, kenne ich keinen, aber in dem Moment, wo du sagst, du gehst hin, werden die mit deiner Mutter vernünftig umgehen. Jeder. Aber du musst.
Du gehst hin, also.
Beispiel, nochmal Abschiednahme machen.
Ja.
Nochmal zu gucken, nochmal den Verstorbenen sehen, dann wird mit dem vernünftig umgegangen.
Ach so, ja, klar.
So,
schmeißt du den nicht einfach nur in die Kiste und, ja,
Ja, und das ist was, das ist der einzige Tipp, den ich geben kann, wie du kontrollieren kannst, dass gut gearbeitet wird. Geh hin, schau hin. Nur wenn du die Cojones hast, das auch zu machen, kannst du dir sicher sein.
Hast du gerade gesagt, dass es in München eine Marktlücke für deine Art Bestattungen durchzuführen gibt?
Ja, wir machen nächstes Jahr München auf. Nein, München ist insofern spannend. München hat noch ein städtisches Bestattungsinstitut. Das gehört der Stadt selber.
Aha.
Und wenn man was auf sich hält, geht man dahin. Das gibt ein großes Nord-Süd-Gefälle, was den Innovationscharakter im Bestattungsbereich angeht. Wirklich so, wenn du die Versorgungsdichte, was weiß ich, an Trauergruppen oder ähnlichem, ist in Bremen, Hamburg viel, viel besser als in München. Und Berlin ist da wirklich so in der Mitte. Du kannst sehen, dass das schon was ist, was sich von Norden nach Süden ausbreitet.
Was sind Trauergruppen?
Ach so, was weiß ich, Trauergesprächsgruppen, Angebote in der Betreuung oder so.
Also auch psychosoziale.
Kann auch selbst organisiert sein, ja, ne? Wo ja. Oder einfach was Kinderbetreuung, trauernde Kinderbetreuung, ja. So. Kann ich dir in Bremen 3 Stück sagen, in München fällt mir 1 ein. Und da siehst du wirklich, wie, das hat auch was, glaube ich, mit einer protestantischen Geschichte zu tun, das hat viel damit zu tun, dass ganz viel Veränderung aus England rübergeschwappt ist. Irgendwann in den 70ern kam diese Hospizbewegung auf. Aha. Und das war ja bis vor ein paar Jahren auch was relativ Neues. Und das ist wirklich, das hat sich von England in Wellen einfach ausgebreitet. Ne? Das musst du schon sagen. Und ganz erklären kann ich mir trotzdem nicht. Das sind Ansätze, ne? Ja, aber ja. Warum das so ist, weiß ich nicht. Das hat mit Mentalität zu tun. Vielleicht ist auch der Katholizismus ja da einfach Sachen, die da existieren, feststehende Rituale, die zum Teil ja auch gut sind. Und vielleicht wird da auch weniger dran gerüttelt.
Ja.
Kann ich dir manchmal gar nicht so sagen.
Aber zumindest, es wird wahrscheinlich genauso sehr dran gerüttelt, aber die sind halt ein bisschen widerstandsfähiger. Also,
ja.
So, der Sarg ist zu.
Ja, der Sarg ist zu, dann würde ich, Mama war auf einem Wagen, weil wir sie, ne? Und dann würden wir sie zusammen in die Kühlung rüberschieben, oder dann müsste sie bleiben. Ja. Und in vielen Fällen kommst du dann am nächsten Tag nochmal wieder, weil du das Gefühl hast, vielleicht musst du sie nochmal anschreien.
Ja. Das passiert?
Ja. Ja. Du hast dann nochmal Wut.
Wenn nochmal einer den Sarg aufreißt und Arschloch reinbrüllt oder was?
Du machst das gerade witzig.
Ja.
Ja, so Situationen hatten wir. Also, wow. Wo eher Sachen nochmal ausgesprochen wurden, ne?
Ja.
So, ich hab dir nie verziehen, dass du.
Aber das ist doch viel zu spät eigentlich.
Natürlich ist es zu spät. Aber irgendwann, also wenn. Natürlich hätte
das.
Ja. Vielleicht reden wir nachher noch kurz über den Podcast, aber das zum Beispiel ist ein Thema, was da in dem Podcast über den Tod immer wieder kommt,
ja.
Dass mir alle, die da bis jetzt zu Gast waren, sagten, das war so wichtig, weil wir sind im Reinen miteinander gewesen. Das klingt so esoterisch, wenn ich das sage, ne? Aber Henning Wehland, in H-Blocks mal gesungen oder bei The Voice Kids, ganz tolles Gespräch mit denen im Podcast gehabt, wo der wirklich eigentlich der so seine Mutter mit in den Tod auch begleitet. Und aber wie der beschrieben hat, dass er meinte, ey, eigentlich laufe ich weg vor sowas, aber ich bin dahin gegangen.
Ja.
Ich habe mich da durchgebissen und das war so wichtig, um genau die Situation nicht zu haben. Er meinte, wir haben immer Reibung gehabt, da war immer viel auch Knirsch. Ja. Wir haben miteinander Frieden gemacht. Kannst du dir sagen, dass ich Gänsehaut
bekomme? Ja, tatsächlich. Wer hat's denn eigentlich leichter beim Abschied nehmen? Die vorher Reibung hatten oder die es vorher ein innigeres Verhältnis hatten? Lässt sich da?
Das kann ich nicht bewerten. Was ich sehe, ist, dass die den Prozess gesehen und angenommen haben, auch
Prozess im Sinne von den letzten Atemzug
erlebt. Also einfach zu wissen, da stirbt jetzt jemand und nicht weg. Ja. Also, oder anders, ich sage es anders. Der engste Kreis, für den ist dieser Schritt häufig folgerichtiger. Für den, also wenn du mal gesehen hast, wie sich jemand unter einer Krebserkrankung körperlich auch verändert, dann ist dir irgendwann klar, der stirbt jetzt.
Ja.
Aber der Freund, der immer einen Kilometer weit weg war und das nur so mitbekommen hat, für die ist das dann ganz häufig überraschend. Und das sind dann die auch nochmal schlimmer zusammenrechnen. Also ich habe das Gefühl, dass die nah dabei waren, nicht, dass sie weniger trauern, aber sich in einem gesunderen Prozess befinden. Die kriegen weniger die große Holzlatte in den Rücken geknallt.
Was heißt das für Leute wie mich, die 600 Kilometer von ihren Eltern entfernt leben?
Schwierig. Ja. Also wenn dich morgen früh dein Papa anruft, dann ist es gibt keine Vorgeschichte.
Ja.
Ja, dann haut dich. Aber wenn du sozusagen auch weißt, dass da was passiert und guck mal, was passiert hier, wenn du jetzt, dann wirst du dir denken, ach ey, wäre ich hingefahren. Scheiße. Ja. Warum war ich am letzten Wochenende? Das wäre ein leichtes Gewicht. Ich hatte frei, ich hätte mich in Zug gesetzt, ich wäre da gewesen. Und das sind leider die Abschiede, wo du dich nicht, also ich will gar nicht werten. Ich glaube, dass wirklich jeder Tod. Also, ne, weil das häufig so klingt, gerade bei Kindern, ich sage so, nee, jemand mit 93 Jahren trauert genauso um seinen Mann, wie jemand, der sein Kind verliert, der trauert anders.
Ja.
Aber was ich wirklich sehen kann, ist, dass allein das schlechte Gewissen, was Leute haben, nicht da gewesen zu sein, ist was, was sich über so eine Trauersituation legt.
Kommen die dann da auch wieder raus?
Also ich muss sagen, ich mache in meinem Hinterkopf immer schon so eine Risikoanalyse.
Ja.
Ne? Du kommst raus, aber du hast gerade so Klassiker, du bist ein bisschen älter als ich, aber Leute, die so Anfang 30 sind, die ihre Eltern verlieren.
Ja.
Hast du ganz häufig die Situation, dass die drei sagen, scheiße, jetzt ist das Erwachsensein da.
Ja.
Es gibt keine Rückfall. Die haben ganz doll teilweise damit zu tun. Und natürlich nochmal, dann seit wie viel tausend Jahren gibt es Menschen?
Acht. Und wann war die neolithische Revolution?
Ja, also bis jetzt haben wir das irgendwie alle geschafft,
ja,
sozusagen. Es gibt einen natürlichen Prozess in der Trauer, aber, und das ist der Punkt, wo ich hin möchte, bis vor 150 Jahren war Tod aber auch mehr Alltag.
Ja, wir entfremden uns davon, ja.
So, und dementsprechend ist auch Trauer umso schwieriger, weil es, ne, du weißt nicht, dass Sachen passieren. Und du hast vorhin gesagt, sterben tun ganz lange die anderen.
Ja, solange man lebt, sterben immer die anderen.
Ja, und das ist aber was.
Und man selbst ist unsterblich. Also das ist ja auch, also die eigene Vergänglichkeit, die wird
nein,
ja
nein,
auch.
Nein, nein, stopp. Bis ich, also ne, ich als starker Raucher,
ja,
bis ich Krebs bekomme, haben die was erfunden. Das weiß ich.
Ja, sicher.
Ja? Hm? Widersprichst du mir?
Nee, das ist bestimmt so. Bevor du krank wirst, hörst du ja auch auf.
Genau. Ja. Bevor ich krank werde, höre ich auf. Ja, genau so. Nein, aber was ich sagen wollte, ist, was ich wirklich beobachte, ist, dass die Möglichkeit haben zu begleiten,
ja,
egal wie intensiv, einen besseren Trauerverlauf haben. Das heißt nicht, dass es kürzer ist, das heißt nicht, dass es einfacher ist, aber ich habe das Gefühl, oder das beobachte ich häufig, dass die Schritte schon getan haben, dass für die Sachen, die haben die Chance, sich mit ihrer Trauer zu beschäftigen. Du sitzt nicht erstmal da und hast schlechtes Gewissen, dass du nicht da warst, sondern für die ist klar, okay, jetzt geht es auch darum, dass ich mich um mich kümmere.
Ja.
Ja. Und
das heißt, wenn wir das konkretisieren würden, angenommen, eine meiner Eltern wird jetzt krank,
ja,
sieh zu, dass du so viel Zeit wie möglich da unten in Köln verbringst und komm nur noch zum Arbeiten kurz zurück nach Berlin.
Das wenn man
wäre so eine,
ich
so
weiß,
so eine,
dass die Realitäten häufig nicht möglich sind, muss man sagen.
Naja, witzigerweise wäre es das bei mir ja. Ne? Also
ja.
Ich habe zwei Wochen im Monat, in denen ich tatsächlich anwesend sein muss, um zu arbeiten.
Aber ich geb dir ein Beispiel. Mein Opa ist im letzten Jahr verstorben.
Jo.
Ja. Und ich liebe meine Großmutter, dominante Frau, tolle Frau, 79, körperlich fit, geistig fit. Das wird sie so nicht unterschreiben, aber da ist sowas wie eine Altersdepression.
Ja.
Du merkst einfach, da ist nichts mehr los, da passiert nichts mehr. Und wenn ich aber da bin oder wenn jemand da ist, merkst du, dann blüht die Dame auf. So, dann, was ich, wenn ich mit meinem Hund zu Besuch bin, hat sie drei Wochen lang von dem Hund zu erzählen. Und natürlich meckert sie, sagt, sie kommt alle so selten. Meine Oma ist in Rostock. Jetzt haben wir die Sache aber umgedreht. Ich gesagt, weißt du was, Oma? Ich suche mir eine andere Wohnung mit einem Gästezimmer.
Ja.
Du bist fit. Setz dich in Zug, ich hole dich am Bahnhof ab. Kommst du einmal im Monat für eine Woche her. Du bist noch fit. Ja, also das geht in beide Richtungen.
Ja,
nicht nur
ja,
du hast eine Verpflichtung,
ja,
aber ich hätte zum Beispiel, soweit kenne ich mich, ich hätte nicht mit dem schlechten Gewissen leben können, nicht mal das Angebot gemacht zu haben.
Ja.
Und deswegen, es wird jetzt irgendwann der Podcast mit Clemens Schick rauskommen.
Aha.
Und der hat seine Mutter nach Berlin geholt. Der ist jemand, der als Schauspieler extrem viel unterwegs hat. Das war total wichtig, mich da zu kümmern. Und wie du nachher eine Antwort für dich findest, ob du sagst, Holger, klein, ich hole meine Eltern nach Berlin, ich
ja,
suche Papa hier eine Einzimmerwohnung, weil eventuell ist er auch allein, wenn meine Mutter verstirbt und wir bringen Mama hier in ein Pflegeheim.
Ja.
Das muss jeder für sich herausfinden. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist nicht hinzuschauen, weil dann, also ich halte dich jetzt für halbwegs empathisch, das ist was, das macht was mit dir. Das frisst dich auf.
Ja.
Und du wirst anfälliger dafür, dass ich dir sehr teure Sachen verkaufen kann, weil du dein schlechtes Gewissen beruhigen musst.
Stimmt, ja.
Du, das ist ja auch noch so. Da ist was dran.
Ja.
Ich kann das sein, Leute, die, was weiß ich, utopisch viele Blumen kaufen, sind ja gerne mal so aus der zweiten Reihe die nie da waren.
Ja.
Das sind die mit dem fetzten Strauß ankommen. Die wirklich ein Gesteck für 600 Euro kaufen. Oder sagst du, nicht, dass die nicht schön wären, aber das braucht keiner.
Ja.
Aber das ist dann häufig so der Neffe, der nie da war bei der Tante. Das kannst du wirklich beobachten.
Ja.
Und vielleicht ist das sozusagen die beste Formulierung, die, die den Prozess, soweit sie es konnten, häufig gibt es ja einfach äußere Gründe, die, dass man es einfach nicht kann, die den mitgegangen sind, die sind mit sich im Reinen.
Mhm.
So, da ist nichts offen, da gibt es kein schlechtes Gewissen, da gibt es nicht das Gefühl der verpassten Chance, ja, weil wir waren gerade bei der Situation, ne, die, den Konflikt mit deinem Vater, ihm einmal gesagt zu haben, mittlerweile bist du ein Guter, aber als ich pubertiert habe, warst du ein Riesenarschloch.
Ja.
So, die Chance hast du nicht mehr.
Ja.
So, Punkt. Kommt nicht wieder.
Ja, 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 ja.
Und das klingt alles wie so schlechte Poesiealbumsweisheiten.
Ja, aber die kommen ja auch irgendwo her, diese Weisheiten. Also es könnte ja sein, dass da was dran ist.
Und das ist sozusagen das, was wir eigentlich auch probieren, dass es mittlerweile ganz häufig so ist, dass wir einen Prozess einfach sehr lange begleiten. Nämlich, dass Holger, weil er mich kennt oder weil er davon gehört hat, anruft und sagt, ey, meine Mutter ist krank, boah, vielleicht lebt die noch ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, hast du Tipps für mich?
Ja.
Mach erstmal gar nichts, aber beweg deinen Arsch darüber.
Ja.
So, mehr werde ich dir nicht sagen können. So, werde ich vielleicht ein paar rechtliche Sachen sagen können, was du beim Nachlass beachten kannst.
Ja.
Mehr Fragen werde ich dir in dem Moment nicht beantworten wollen, außer beweg deinen Hintern oder hol sie her. So, nicht umsonst, und da muss ich auch sagen, da hat sich wirklich viel getan. Die Hospizbewegung war ja lange geschlossene Häuser, wo so 15, 16 Betten drin waren. Und zum Beispiel in Berlin wird die ambulante Hospizbetreuung. Das ist mittlerweile Bombe.
Das heißt, es kommen Leute zum Sterbenden nach Hause sozusagen.
Genau, so Palliativcare, ja, ist super. Also wenn man das kann, wenn man das möchte.
Ja.
So, wo man immer sagen muss, du, das wird bezahlt von der Krankenkasse, komm mir nicht mit Ausreden. Ja, das ist eine Belastung, verstehe mich nicht falsch. Und wir reden immer, das ist
immer eine Belastung.
Und das meinte ich vorhin mit an, das ist eine beschissene Situation. Ja, ich kann dir nur sagen, wie kannst du bestmöglich durch eine beschissene Situation gehen.
Ja.
Und 10 Jahre später beim Psychologen zu sitzen, weil du irgendwas nicht verknust hast, das möchte ich auch nicht.
Ja.
Und das hat schon, ist ein abgelatschter Begriff, aber es hat was mit Psychohygiene, glaube ich, zu tun. Und es gibt, was das kommt von dem Kinderpsychologen, den ich vorhin erwähnt habe, es gibt eine Trauerkompetenz. Sachen loslassen können. Das hat gar nicht nur mal was mit Tod zu tun, sondern auch mit, schaffe ich es, aus Beziehungen rauszugehen? Schaffe ich es, mich von einem Beruf zu verabschieden, der vielleicht nicht mehr gut für mich war? Das ist eine Kompetenz, die man erlernen kann. Es ist immer scheiße, sich zu trennen, überhaupt keine Frage. Aber schlimmer ist es, mit Angst in der Beziehung zu bleiben.
Ja.
Also ne, das ist eine Kompetenz, die kannst du, müsstest du eigentlich wahrscheinlich in der Schule anfangen zu unterrichten. Wie schaffe ich das, sauber loszulassen und Sachen auch abzuschließen und zu sagen, okay, diese Geschichte ist hier zu Ende, ich nehme die guten Sachen aus der Geschichte mit. Und das ist eine Kompetenz, die ganz häufig fehlt. Ja, also weil da einfach auch, deswegen ich sehe das.
Kann
so,
man die überhaupt erlernen, ohne dass man in diese Situation reingeht? Ich kann doch im Grunde meine Abschiedskompetenz nur aus dem Abschiedsleben heraus.
Also ich kann dir eine Antwort geben. Ich glaube, dass du Sachen vorleben kannst.
Ja.
Und zwar, also das ist, glaube ich, einfach was, daran lerne ich, habe ich, nimm, plastisch, ich erzähle dir meine Geschichte. Meine Eltern haben sich in einem Rosenkrieg zerlegt.
Ja.
Boom. Oh Wunder, bin ich sozusagen nicht der konfliktfähigste Mensch in Beziehung. Ja. Konfliktfähigste Mensch in Beziehung. Aber ich meine noch was anderes. Habe ich gesehen, wie sich jemand liebevoll verabschiedet? Habe ich gesehen, wie jemand traurig ist, der das auch zugelassen hat? Habe ich gesehen, wie Sachen auch besser werden? Kann ich das annehmen? Das ist schon was. Ja. Also ja, ich muss es selber lernen, aber ich muss vor allen Dingen Role Models sehen, an denen das funktioniert hat.
Jetzt ist Mutter in der Kühlung.
Ja.
Wie lange bleibt die da?
Je nach Bundesland, du bist in Köln. In Köln musst du dich leider beeilen, da musst du innerhalb von 7 Tagen alles durchhaben.
Also die gesamte Bestattung unter die Erde bringen oder verbrennen? Oder?
In Berlin gibt es nicht so richtig Fristen, worüber ich sehr froh bin. Also es gibt, irgendwann wird schon jemand kommen. Aber ich sage mal,
irgendwann wird schon jemand kommen.
Es gibt Urnen, die stehen seit einem Jahr irgendwo rum und sind nicht beigesetzt.
Also, okay,
weil einfach,
tatsächlich so.
Weil einfach die Ämter zu langsam sind.
Ja.
Aber wenn jetzt ein Verstorbener im Krankenhaus liegt und sich niemand kümmert, wird das Ordnungsamt sich kümmern. Aber ich sage mal, solange...
Das Ordnungsamt ist die offizielle Bestattungs...
Genau, also
Einrichtung.
Wenn niemand da ist, ist ja das Ordnungsamt, die dann in der Verpflichtung, wenn du das Gesundheitsamt, weiß ich, das Gesundheitsamt, glaube ich, so. Gesundheitsamt, weiß ich gerade, ich weiß das gerade nicht. Also Ordnungsamt.
Das Amt?
Es sind ordnungsamtliche Bestattungen, so rum, so, die dann stattfinden. Also wenn jetzt jemand im Krankenhaus verstirbt und sich da 14 Tage lang keiner meldet, dann werden die irgendwann jemanden beim Ordnungsamt informieren.
Ja.
Aber wenn du jetzt Mama auf den Hof gebracht hast.
Warte mal, geht das Ordnungsamt dann zum Bestatter, zu dir, oder das, haben die ihre
das,
eigene?
Das Ordnungsamt hat einen Bestatter. Das, ja. Mit dem haben sie einen Deal in Berlin.
Achso, das ist nicht intern, sondern.
Das ist ein externer, der hat sozusagen, und der hat muss den besten Preis dort angeben. Ist witzig, was da an Preisen rauskommt. Weil der hat natürlich folgende Hoffnung. Mama Klein stirbt, das Ordnungsamt kommt zu mir.
Ja.
Holger weiß es noch nicht. Und ich finde Holger und mache Holger die große Rechnung auf. Geht nicht immer auf.
Ja.
Sozusagen, die machen das unter Preis. Auch da wieder geile Strukturen. Aber jetzt kurz zurück.
Unter Preis?
Keine Ahnung, was die da nehmen. Die nehmen 300 Euro für eine Beerdigung. Das holen, also wir,
okay.
Über die Dimension sprechen wir da.
Okay.
Die sie dir vom Ordnungsamt bekommen.
Ja.
Immer in der Hoffnung, dass du gefunden wirst.
Ja.
Weil irgendein Erbe wird schon da sein oder irgendein Nachlass wird da sein. Ja. Jetzt aber zurück, also als jemand im Krankenhaus, wenn das Krankenhaus merken würde, hier passiert nichts, ja, dann wenden die sich ans Ordnungsamt. Aber wenn Mama erstmal bei mir auf dem Hof ist, können wir uns in Berlin zumindest relativ viel Zeit lassen. Ich würde aber, und das ist das, wie ich es auch mache, ich lasse niemanden ungern zu lange irgendwo, also solange es sinnvoll ist, wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, wird Mama eingeäschert?
Wissen ja.
Mama wird eingeäschert. Dann würde ich wahrscheinlich 2-3 Tage, nachdem du beim Einkleiden warst und du vielleicht noch einmal zu Besuch warst mit den Kindern, die im Umfeld waren, würde ich sagen, du Holger, ich würde sie jetzt ins Krematorium fahren wollen und würde dir sagen, du hast noch mal 2-3 Tage Zeit, weil im Krematorium noch mal ein Amtsarzt schaut, ob sozusagen die Todesursache auch die ist, die auf dem Leichenschauschein steht, weil vielleicht
war klar, danach kannst du ja nicht mehr, ja.
Und würde dir dann anbieten, dass du den Prozess auch dort wieder begleitest.
Ja.
Und dass du auch, wenn du möchtest, dabei bist, wenn der Sarg ins Feuer fährt. Weil das so ein bisschen ja auch der Moment ist, wo der Körper sich auflöst.
Ja.
Und man sieht leider viel zu wenig. Und ich glaube, wenn ich irgendwann ganz, ganz, ganz reich bin oder im Lotto gewinne, hätte ich gerne so ein ganz altes Krematorium. In Berlin ist das Krematorium Wedding. Vielleicht kaufe ich das dann und reanimiere das. Rechtlich kriegen wir das sowieso nicht hin, aber ich hätte gerne so ein Krematorium, wo man sich Zeit lässt, wo du das Gefühl hast, das ist ein richtiger Ofen, das ist kein Industrieofen, sondern wo das so ein bisschen fassbarer ist oder so.
Ist das denn so ein Fließbandbetrieb, so ein Krematorium? Weil ich meine, hier leben fast 4 Millionen Leute. Wie viel sterben denn hier eigentlich jeden Tag?
Ich komme anders reden. Ich glaube, es sterben im Jahr 30.000.
Ja.
Roundabout, jetzt muss ich das runterrechnen. Also es schwankt immer ein bisschen. Und wir haben ja, also die Krematorien in Berlin sind auf jeden Fall nicht ausgelastet.
Okay.
Die haben sie etwas zu groß geplant, was aber auch daran liegt, dass die ganz großen Bestatter zum Teil schlichtweg in Tschechien kremieren lassen, weil es da billiger ist. Ich gehe nicht in die ganz großen städtischen Krematorien. Das hat irgendwie eher politische Gründe, weil die für die ganz großen Preise machen, die unter Grenzkosten sind und ich im Zweifel die großen damit querfinanziere. Ja. Und das zweite Problem, was ich habe, ist, wir arbeiten mit einem Krematorium, das ist in Henningsdorf und eins in Elbe-Elster, sind beide vor der Stadt. Dort weiß ich zu jedem Zeitpunkt, den Holger dahin fährt, sieht deine Mama vernünftig aus.
Ja.
So nachdem, also weil der Arzt entkleidet sie ja im Zweifel nochmal, das sind einfach kleine Familienbetriebe und das ist was, wo ich schon, das habe ich gemerkt, ich arbeite nur mit Familienbetrieben zusammen. So, weil einfach, die haben einen anderen Arbeitsethos, die gehen anders ran, weil die einfach wissen, wenn hier einmal was passiert, haben wir ein Problem.
Ja.
Ja, das sind keine anonymen Angestellten, sondern das sind einfach Menschen, die sagen, das hier ist mein Leben, dieses Ding zu betreiben. Und das
ist billiger, den Sarg nach Tschechien zu fahren, ja, da kremieren zu lassen, die Urne wieder zurückzuschaffen, als es hier vor Ort zu machen.
Wenn der Transporter groß genug ist, auf jeden Fall.
Okay, ja.
Du siehst gerade.
Ich sehe den Leichenwagen.
Du siehst den kleinen Volvo und ja, du siehst genau. Erik, der 3 Stunden nach Polen braucht. Aber jetzt ja. Stell dir vor, das ist der 18-Tonner, auf den ich, keine Ahnung, 64 sehr, ich weiß nicht, wie viel darauf passen. Ja. So, dann macht das irgendwann plötzlich Sinn. Ja.
Und das sind dann aber auch die Angehörigen, denen es im Prinzip egal ist, die einfach nur dann irgendwann diese Urne in die Hand
kriegen. Ja, das ist der Punkt, Holger. Es ist niemandem egal.
Ja.
Aber du wirst, das ist, was ich immer wieder feststelle, selbst jemand Altes, die hier sitzen, finden das schön, so wie wir es machen. Die wussten nur von der Option nicht. Ja. Das ist das Hauptproblem. Ja.
Aber was erzählt mir denn dann der alte Bestatter, also der herkömmliche Bestatter?
Der hat das Thema gar nicht mit dir auf dem Zettel. Wenn du den fragst, wird er dir irgendwas erzählen und vielleicht sagt er, der Holger war nervig, das ist ein Journalist, dann müssen wir in ein Berliner Krematorium fahren.
Ja.
So, hier, Häkchen, wir fahren nach Berlin. Im Normalfall reden die mit dir darüber nicht. Und das meine ich mit Transparenz.
Das heißt, der fragt einfach nur, Feuerbestattung oder genau, Erdbestattung?
Genau, mehr würde er dich nicht fragen. So. Und mein Traum ist eigentlich, dass du auf deinem Smartphone eine App hast,
ja,
wo du immer weißt, wie unser Arbeitsstatus ist. Und da geht es nicht um unsere Arbeit, sondern du weißt, wo deine Mama ist.
Ja.
So, dass ich dir sagen kann, Mama ist auf dem Hof. Also ich will jetzt nicht.
Klingt ein bisschen makaber, wie so eine Paketverfolgung.
Du machst darüber Witze, aber möchtest du nicht wissen, wo deine Mutter gerade sich aufhält und so.
Ja.
Das klingt total banal, aber einfach zu sagen, oder was weiß ich, du kriegst automatisiert von mir in unserem Arbeitsprozess immer eine SMS, wenn was. Ich telefoniere jetzt mit dir meistens, aber ich stell mal vor, auf einmal sind das mehr Leute, die hier zu uns kommen. Irgendwann möchte ich, dass du, was weiß ich, automatisch eine E-Mail bekommst. Lieber Holger, wir sind heute Morgen mit deiner Mutter ins Krematorium gefahren.
Ja.
Wenn du noch Fragen hast, ruf an. Also einfach Informationen nicht pullen zu müssen, sondern sie gepusht zu bekommen. Oder?
Hab ich gerade
Genau. Ich pushe
dir. Ich hätte gedacht, dass das normal wäre.
Nein.
Dass
es klingt so, ist es nicht.
Ich hätte wirklich gedacht, dass das normal ist. Also, weil es ist immerhin eine Dienstleistung, die ich auch teuer bezahle letztlich.
Du wirst und das ist immer das zweite Problem an den Berliner Krematorien, du wirst die Urne nicht ausgehändigt bekommen und ich möchte die Urne zwischendurch bei mir haben. Du wirst die Urne, also wenn ich jetzt deine Mutter in ein Berliner Krematorium bringe, sehe ich die Urne, selbst ich als Bestatter, erst wieder auf dem Friedhof.
Aha.
Und alleine diese Versandgeschichten mit der Post will ich alles nicht. Und das Schöne in den Brandenburger Krematorien.
Die Urnen werden mit der Post versandt.
Ja. So, aha. Das wird mit DHL versandt. Oder mit einem.
Die Würde des Menschen der beste Grund dafür, dass ich die auf den Friedhof bringen muss und dann werden sie mit DHL.
Das war meine Antwort an diesen Bischof, war auch irgendwie so, er möchte doch bitte mal in die Berliner Gerichtsmedizin oder in eine große Pathologie gehen und mir da nochmal das Gleiche erzählen. Da geht es auch um Geld dabei, ne?
Friedhöfe
sind, aber jetzt zurück und die Krematorien, wo wir hingehen, da kriegen wir die Urnen aus, also wir als Bestatter zumindest die Urnen ausgehändigt.
Ja.
Was uns natürlich auch Möglichkeiten offenbart, auch mal Lösungen zu finden, die offiziell nicht möglich sind, ne, dass jemand wirklich eine Urne mit nach Hause bekommt, ohne irgendwelche absurden Geschichten über die Schweiz zu machen, sondern hier ist.
Absurde Geschichten über die Schweiz?
Du kannst für viel Geld deine Mama in die Schweiz bringen, danach darfst du offiziell die Urne behalten. Stimmt auch nicht, weil in dem Moment, wo du wieder über die Grenze trittst, müsstest du sie beisetzen lassen.
Aha.
So, aber das
ist der Schweiz, also die Ausfuhr ist der Schweiz egal.
Die Ausfuhr
musst du verschweigen.
Genau. Und das ist so, aber alleine zu sagen, nee, ich, Erik, fahre deine Mama, ich bin deine Vertrauensperson.
Ja.
Ja, auch als Urne. Ich bringe die mit.
Ja.
Ich weiß, wo die Urne ist bei uns jetzt auf dem Hof. Das ist eine ganz häufige Frage, wann ist denn die Urne wieder da? So spinne das vielleicht in entspannten Zeiten klingt, in einer Trauersituation, möchtest du das wissen?
Ja.
Ja, und dann möchte ich gleich, okay, die ist jetzt da. Und das ist was, da kann dir die ganzen Schilder seriös, bla, an Bestattern sehe, kriegst kotzen. Davon gehe ich aus.
Ja.
Das ist Basis. So, ja.
Ja.
Wenn mir Holger einen Podcast verkauft, gehe ich davon aus, dass Holger Deutsch sprechen kann.
Ja.
Super.
Sicher. Also das ist, ja.
Hier kriegen Sie deutsche Podcasts.
Genau.
Also deswegen, ja. es ist absurd. Und ich habe aber an einigen Stellen auch echt einfach ich schaue wenig auf andere, deswegen kann ich immer wenig über andere Kollegen sagen, sondern ich kriege leider immer nur so die Auswirkungen mit, sondern versuche eher darauf zu schauen, was machen wir hier und wie versuchen wir Sachen zu verbessern und auch nicht, also selbst wir würden ja wahrscheinlich Gefahr laufen, in eine Betriebsblindheit zu geraten und immer wieder zu gucken, wo schlafen wir gerade vielleicht ein bisschen.
Ja. So, jetzt wird die Urne dann auf dem Friedhof irgendwie in so ein Schränkchen gestellt, weißt du, oder werden die in den Boden vergraben?
Die kommt zu mir erstmal, aber das ist noch ein wichtiger Schritt, den du gerade vergessen hast. Wahrscheinlich haben wir zwischendurch irgendwie beide mal 2-3 Spaziergänge über Friedhöfe gemacht, um einen Friedhof zu sehen, wo du sagst, ey, hier habe ich ein gutes Bauchgefühl, das möchte ich. Wahrscheinlich haben wir uns zusammen mal die Kapelle in Ruhe angeschaut, um so ein Bild für die Trauerfeier zu bekommen. Gibt es einen Termin für die Trauerfeier? Und dann würden wir wahrscheinlich in 1-2 Gesprächen die Trauerfeier vorbereiten, was da inhaltlich passieren soll. Und dann kommt der Tag der Trauerfeier, dann fahre ich mit einem vollgepackten Auto, weil du ganz viele Ideen hattest, weil du die komplette Kirche mit den Lieblingsbüchern deiner Mutter dekorieren wolltest.
Sowas passiert.
Finde ich sogar schön. Finde ich schöner als
Blumen. Ich kenne nur diese Trauerfeiern, drei Kränze.
Die danach weggeschmissen werden. Ja,
genau.
So, und dann sage ich lieber, wisst ihr was? Was habe ich gerade gehabt? Ich wollte ein Professor für persische Sprachen. Da haben wir ganz viel mit Baumwolle gearbeitet. So, die vergeht nicht.
Ja.
Und wir haben die Bücher, die er geschrieben hat und an denen er mitgewirkt hat, die er geliebt hat, waren als Dekoration aufgebaut. So. Und dann lief ein wirklich toller Film, muss ich sagen, weil die auch tolles Material gehabt haben. Eine Trauerfeier kann immer nur so gut sein, wie die Menschen, die vor mir sitzen und was machen. Ne? Wenn da jemand sitzt und ich die Frage, was kannst du mit deiner Mutter sagen? Und du sagst, die hat immer gerne gekocht.
Ja.
So, dann sind auch mir irgendwann die Hände gebunden.
Ja.
Aber bis jetzt haben wir es immer geschafft, eine Trauerfeier zu bekommen, die passend war oder wo man was gefunden hat, nee, das gab's vorher nicht, oder nee, das gibt's nur hier.
Ja.
Natürlich wiederholen sich auch mal Antworten, keine Frage. Natürlich gibt's Sachen, die auch ich wahrscheinlich gerne mache, das meine ich mit Betriebsblindheit, ne, so.
Ja.
Und am Ende kann ich aber halt auch nur ein Feld aufmachen und sagen, guck mal, das müssen wir zusammen füllen. Ich kann dir nur Impulse geben. Ich kann dir sagen, das sind Ideen, die wir machen können. Das sind Sachen, die wir uns anschauen können.
Gibt's auch Leute, die sagen, ich will überhaupt keine Trauerfeier, mach einfach.
Ja, und ich muss auch sagen, dass ich lange gedacht habe, dass ich das komisch finde, aber ich habe mittlerweile Sachen gehabt, die ich sehr, sehr, sehr schön fand, nämlich wirklich Sachen wie, dass ein ganz enger Kreis der Familie war nur da und hat gesagt, wisst ihr was, was soll jetzt hier jemand reden?
Ja.
Die haben wirklich 30 Minuten lang ganz tolle Musik gehört und du hast in den Augen von den Leuten gesehen, dass das gerade für die Abschiedssituation ist. Und ich dachte erst, es ist zu wenig. Ne?
Ja.
Aber ich habe wirklich gesehen, nee, die waren so intensiv da. Das hätte keine Rede, kein Gimmick der Welt. Und also was ich mittlerweile sage, ist, bei Trauerfeiern ist weniger mehr. Also ich brauche nicht die pinken Flamingos, die tanzen. Manchmal ist es das kleine Ritual. Was hatten wir letztens Schönes? Das klingt so banal, aber wir haben so eine Holzurne, die ist unbehandelt. Und dann sind wirklich so, lief auch Musik, ich habe drinnen kurz begrüßt. Und dann sind alle ganz langsam zur Urne und haben mit so einem Stempelkissen, haben sie sich einmal bei ihrer Mama, Oma, Tante verewigt auf der Urne und danach haben wir die Urne beigesetzt.
So Daumenabdruck.
Daumenabdruck. Ja. So Oma geht mit dem Abdruck derer, für deren Leben sie verantwortlich ist. Und manchmal dachte ich, das ist zu wenig, was wir gemacht haben. Aber die sind alle da raus.
Und diese Idee, das so zu machen, die entwickelst du dann wirklich im Gespräch mit den...
Man kriegt ein Gefühl dafür. Wenn jemand sagt, du, wir wollen weniger und das ist aber irgendwas Warmes, muss man doch machen, dann findet man eine Antwort. Ja. Oder was haben wir letztes Jahr? Das war, also gerade mit den Fingerabdrücken kann man leider viel machen. Hat sich ein Mann suizidiert, umgebracht. Deren Sohn hat, der zu jung war, um das zu verstehen. Und dann haben wir seinen Daumenabdruck in ganz groß auf so ein A0-Plakat aufziehen lassen und haben die 200 Leute, die auf der Trauerfeier waren, sich alle darauf verewigen lassen. Zum einen haben alle das danach als Reprint bekommen.
Ja.
Und für mich aber das Wichtigste war, das ist was für den Sohn.
Ja.
So, ne, dass der sozusagen, den Daumen, ne, dass einfach wie viele Menschen seinen Papa liebt haben, dass der was das physisch sehen kann.
Ja.
Ja, und als ich der Mama die Idee erzählt habe, war, da hat die angefangen zu weinen. Das ist was ganz Einfaches. Es ist nicht so, dass du denkst, oh geil. Also, weißt du, der Print hat 29 Euro gekostet.
Ja.
Und die Stempelfarbe 2,99.
Ja.
Punkt. Da brauchte ich, da mussten keine großen Blumen sein. Das war wirklich reduziert.
Wo findet sowas dann statt? In Kirchen oder in
das mit dem, da haben wir es drauf, weil es draußen warm war, aber im Zweifel hast du auf den Friedhöfen ja zumeist Kapellen.
Stimmt.
Ja. So. Oder wir haben auf dem Hof bei uns eine Feier. Es gibt auch Feierhallen, separate. Du kannst in Kirchen teilweise gehen, wenn du in der Gemeinde warst oder hast einen guten Draht. Aber der Ort ist manchmal gar nicht die. Es ist der Ort, ist der ist teilweise egal. Es geht einfach, es geht auch um das Zusammenkommen. Es geht auch um ein. Ich bin nicht der Einzige, der traurig ist.
Ja.
Ja.
So Sachen wie Seebestattung mit der Rakete in die Erdumlaufbahn schießen, Diamant draus pressen. Passiert sowas eigentlich oder ist das was, was.
Es passiert leider, weil da einfach viel Hokuspokus bei ist. Also bei der Seebestattung nicht, muss ich einfach sagen.
Das darf man auch einfach so. Ich darf einfach die Urne nehmen und die im Rhein ausschütten.
Nein,
das würde ich
nein,
zum Beispiel
nein.
mit meinem Vater machen
ja,
wollen.
Das würden wir beide wahrscheinlich dann nachts heimlich machen. Aber ja. offiziell, weiß ich, im Rhein, glaube ich, gibt es keine Stellen. Das sind ja Urnen, die sich auflösen im Wasser. Und es gibt zumeist im Meer dann Stellen, wo man das, also es gibt spezielle Stellen im Meer, wo das passieren darf. Aber bei vielen von so ein paar neumodischen Ideen ist auch einfach echt Hokuspokus dabei, muss man sagen. Also mein Lieblingsbeispiel ist Diamantbestattung. Es gibt so eine große Firma, die das macht. Ich habe dabei versucht, die mal zu
besuchen. Also die Asche dann unter die hohem Druck.
Die einen Teil der Asche unter Hilfenahme von Alchemie zu einem Diamanten presst. Ich meine, so kann man dabei mal zuschauen. Das kann man dabei durch die Kulissen. Darfst du nicht? Kommst nicht rein? Und jetzt wird es ein bisschen physikalisch und ich hoffe, ja. dass hier kein Physikgott zuhört.
Doch bestimmt, aber die sind so freundlich, dass sie dann in den Kommentaren
dann sollen sie es mir nochmal schreiben,
das nochmal präzisieren.
Also ich habe Folgendes ja. verstanden, um einen Diamanten zu pressen, brauchst du amorphen Kohlenstoff. Vielleicht kann mir jemand erklären, was amorpher Kohlenstoff ist. Bei den Temperaturen, mit denen wir Verstorbene verbrennen, entsteht aber gar kein amorpher Kohlenstoff.
Mhm. Bei was für Temperaturen verbrennen?
650 Grad ja. und so. Das ist die erste Brennstufe, die zweite ist so 850 Grad. Und zum Teil ist es ja auch nur ein gewisser, es ist ja nicht der, Mensch, der zum Diamant wird, das ist dann so ein bisschen Asche, die sie sich rausnehmen. Und dann muss ich sagen, wenn jemand mit den Wünschen herkommt, versuche ich immer zu verstehen, um was geht's dir da im Prinzip? Okay, du möchtest den Menschen bei dir haben. Dann lass uns doch vielleicht ein bisschen Asche nehmen. Wir haben ein Amulett.
Also grad, du hast gerade gesagt, oder was wolltest sagen, dieser Diamant, den du dann kriegst, ist vermutlich nicht aus der Asche des Verstorbenen.
Selbst wenn es das ist, woran ich Zweifel habe,
ja.
muss ich einfach sagen, ich finde, das ist Kokolores, das ist komplett überteuert, frage ich ja eher, um was geht's dir? Selbst, also ne, für das Geld, was du dafür bezahlst, kannst du dir beim Goldschmied wahrscheinlich selber einen Ring anfertigen lassen, wo du dir ein bisschen Asche drin abfüllen lässt. Im Ring. Also kostet 500 Euro. Ja. Diamanten kosten viel was davon. Und das ist dann eher, was ich so auch, wo ich meinen Job verstehe, zu verstehen, um was geht's dir, wenn du irgendwas Absurdes oder Teures willst und dir zu sagen, du, wenn es dir um das Behalten von was geht, gibt's auch andere Varianten. Das meinte ich vorhin mit dem, wenn Menschen reinkommen mit einem Bild, die denken, Diamant ist was Tolles. Die ja. denken, da wird Oma komplett in den Diamanten gepresst.
Genau.
Und du sagst so, nein. Und wenn man das aber dann auch vernünftig und ruhig erklärt, sehen die danach Sachen auch anders. Aber wenn ich daran viel Geld verdiene, auch als Bestatter, der es dir verkauft, ja. natürlich freue ich mich, wenn Holgi sagt, ey, geil, ich hätte gerne einen Diamanten. Und dachte ich, katsching. Ja. Deswegen gibt's bei mir so einen Quatschwitz hier drauf. Ich habe noch nie gehabt. Gab's nur mal als Idee. Und ich meine so, bitte nicht.
Jetzt ist Muttern unter der Erde, ne?
Ja.
Ja. Was mache ich jetzt? Jetzt schickst du mir eine Rechnung.
Ja, ich hoffe, dass du die Rechnung irgendwann bezahlst.
Ja.
Dann wirst du relativ viel wahrscheinlich noch, naja, nee, Papa lebt noch.
Ja.
Ne? Wenn du jetzt der Einzige wärst, wahrscheinlich auch ein paar Nachlassfragen, mit denen du dich beschäftigen musst.
Stimmt. Was sind denn da so? Also wo?
Klassiker ist eigentlich, dass Mama und Papa haben wahrscheinlich ein sogenanntes Berliner Testament, in dem sie sagen, Klein Holgi kriegt nichts, solange wir beide leben.
Das kann gut sein, ja. Also ich will hoffen, dass das so ist.
Ja, also das ist häufig die Regelung. Das, ja. Da hast du nicht so viel mit zu tun. Im Normalfall müsstest du dann irgendwann einen Erbschein beantragen oder ein Testament eröffnen lassen.
Das muss ich machen, das passiert nicht automatisch.
Das passiert nicht automatisch, da musst du dich drum kümmern.
Ist das Amtsgericht oder wo?
Genau, das ist Nachlassgericht beim Amtsgericht.
Okay.
Das sind, Und bei einer Urnenbeisetzung, ich weiß ja noch nicht, was wir für einen Friedhof gefunden haben, vielleicht haben wir, würden wir uns jetzt irgendwann mal gucken, dass ich dich vielleicht an einen guten Steinmetz vermittle oder gemeinsam mit dir eine schöne Idee entwickle, die man selber machen kann, weil man da auch viel auf, also man braucht auch nicht immer einen Steinmetz. Das muss, also das ist, ich weiß nicht, wie es Mama finanziell gegangen ist. Und wahrscheinlich würde ich dich dann noch zweimal vielleicht treffen danach und würde dann irgendwann so eine Art auch Abschlussgespräch haben. Und würde sagen, Holger, hier ist erstmal der Prozess jetzt vorbei mit uns. Und wenn du möchtest, kannst du dich gerne in einem Vierteljahr nochmal melden, weil wir haben hier eine Trauergruppe für die Mit-30er, die ihre Eltern verloren haben. Vielleicht ist das was, weil manchmal, also ne, um ein Gefühl zu bekommen, weil häufig die großen Emotionen auch erst ankommen, wenn das alles durch ist, weil du
ja, wenn man auf einmal nicht mehr jedes Vierteljahr mal hinfährt.
Und ja, du auch, diese ganze Orga um die Bestattung, da was, das ist ja auch eine Beschäftigung, die da stattfindet. Ne?
Du sagtest vorhin, du würdest mich dann an einen Steinmetz vermitteln. Wozu brauchen die Leute diese Grabsteine? Also, oder wozu, also ich bin damit noch nicht konfrontiert, meine Eltern leben beide noch, sind topfit. Ich frage mich die ganze Zeit, wozu soll ich überhaupt auf dem Friedhof, wozu soll ich überhaupt einen Stein dahinstellen?
Das ist eine Frage,
das Konzept, das ich nicht begreife.
Mit Friedhöfen schlage ich mich ja sozusagen als Ort des Hingehens regelmäßig rum, aber während ich ganz häufig denke, dass das wirklich künstlich aufgeladene oder emotional künstlich aufgeladene Orte sind, muss ich sagen, dass ich sehr, sehr häufig auch junge Menschen sehe, die augenscheinlich wirklich diesen Ort für sich brauchen, um dahin zu gehen, für die das total wichtig ist. Aber ich glaube nicht, dass der Friedhof in der jetzigen Form immer da bleiben wird. Ich glaube, dass es eine Veränderung gibt, die ich auch beobachte, dass es Friedhöfe gibt, die Stellen anbieten, wo du nichts machen musst. Also du hast sozusagen, das Umfeld ist gestaltet. Ich weiß, es gibt zum Beispiel einen Friedhof hier in Berlin. Da gibt es eine Heidelandschaft. In dieser Heidelandschaft sind die Urnen und du hast dann da auch einen kleinen Stein. Und ich merke es selber bei mir, ich begleite das jeden Tag, aber ich brauche keinen Friedhof. Das ist nicht die Form, wie ich traue. Und ich glaube, dass aber auch viel sich mit dem Digitalen zum Teil verändert. Ich weiß, dass das erste Arbeiten gibt von Studenten, die sagen, okay, wir haben mittlerweile digitale Nomaden. Auch ich möchte mich erinnern, ist nicht die perfekte Inszenierung eigentlich, dass ich Räume habe, die sich anpassen. Das heißt, ich gehe in eine Kapelle in Edinburgh und im besten Falle sieht die genauso aus wie mein Erinnerungsort. Also es gibt sozusagen einen gestalteten Raum, den gestalte ich. Das sind Bilder von meinem Opa, Filme, die läuft eine Musik. Und das kann ich abrufen. Das sind Ansätze, die existieren. Also sozusagen,
wie abrufen?
Also, du hast sozusagen diesen Raum, der multimedial bespielt wird.
Ah.
Und dieses multimediale Bespielen kann ich...
Ich habe praktisch eine Präsentation...
Ja.
Meiner Eltern oder meiner Angehörigen, die ich an jedem beliebigen Ort über den Beamer...
Und jetzt aber, wenn ich dann wiederum zurückgehe, was ich vorhin über Friedhöfe sagte, nämlich die sich Mühe geben, da geht man auch gerne hin. Das ist bei Steinen leider häufig auch eine Frage von dem nötigen Kleingeld. Aber
was kostet so ein Stein? Habe ich überhaupt keine Vorstellung.
Das geht, ich sag mal, wenn du die billigen aus China nimmst, bist du bei 500 Euro, wenn du wirklich was hast, was auf dich gemünzt ist, bist du schnell bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Aber das ist wirklich Handwerk.
Das geht klar.
So. Und wenn du aber dann, ich habe im letzten Jahr einen ehemaligen Druckleiter von Gronau und Jahr beigesetzt.
Ja.
Die hatten das nötige Kleingeld, musst du einfach sagen. Die haben dem wirklich einen Stein, jetzt den haben wir noch nicht gesehen, wo Bücher eingearbeitet sind in den Stein. Und da gibt es viele Möglichkeiten.
Aber macht man diese Steine denn für sich oder macht man die für die anderen?
Das war, ich habe auf vieles Antworten, da bin ich manchmal auch nicht ganz schlüssig, muss ich sagen. Ich sehe natürlich häufig ältere Menschen, die auf Friedhöfe laufen, weil sie auch keine anderen Bezugsgeschichten teilweise mehr haben.
Ja.
Aber die Antwort haut nicht zu 100% hin, weil ich genauso die 36-jährige Witwe habe, für die das total wichtig ist, den Ort zu haben, wo man hingeht. Denn es macht ja auch, ob das der Friedhof sein muss, sei mal dahingestellt. Ja. Aber ein Ort zu haben, der nicht deiner ist, schafft auch eine Distanz. Das heißt, ich gehe dorthin. Wenn ich mich an Papa erinnern möchte mit meiner Tochter zusammen, dann gehen wir zusammen auf den Friedhof. Das ist sozusagen auch ein Ritus, der dabei stattfindet. Und das ist was psychologisch durchaus eine Bewandtnis hat. Das sehe ich in der Arbeit. Dass man über Friedhöfe meckern kann, dass die teilweise anachronistisch arbeiten, sei mal dahingestellt. Ich glaube, dass man sich trotzdem Orte schaffen muss. Ob der Ort nachher der Ort ist, wo du deine Mama in den Rhein mit mir wirfst. Und wir wissen, das hier ist die Bank, wo das war.
Ja.
Oder ob das ein Friedhof ist, das sei dahingestellt. Aber ich glaube, diesen Ort, das hilft. Ich hatte letztes Jahr das kann ich auch erzählen, weil ich ihn sehr gut kenne und mag, einen Witwer, der wirklich auch so Orte abläuft. Der Fried die Seebestattung gemacht und für den ist eher wichtig, so an Orte zu gehen, wo er gemeinsam mit ihr war. Ja. Und sozusagen, dass man diesen Gottesacker, um Leute auch vor Gott gleich zu machen, im besten Fall in Zukunft nicht immer braucht. Das ist was, woran man ja auch arbeitet. Ne? Zu sagen, vielleicht gibt es wirklich die Urne zu Hause.
Es gibt ja auch schon diese Friedwald, ist ja auch sowas, ist halt nur noch ein Baum.
Ja, da musst du vorsichtig sein. Friedwald ist ja keine Bestattungsform, sondern das ist eine Firma, die heißt so. Das ist die Friedwald GmbH.
Das ist keine Bestattungsform.
Nee, das Ding heißt naturnahe Bestattung. Das gibt's unter verschiedenen Begrifflichkeiten.
Ja, ja, ja.
Und Friedwald ist sowas wie Tempo. Die machen einfach nur sehr gutes Marketing. Und da haben aber mittlerweile, muss ich auch sagen, die Friedhöfe darauf reagiert, dass sie auch auf vielen Friedhöfen, gerade in Berlin, gibt das verwilderte Ecken, die sozusagen, die natürlich sind und wo das ist. Und Friedwald ist auch, ja, es ist nicht nur einfach. Du hast halt wirklich nur eine Plakette am Baum.
Ja.
Und ganz häufig ist es so, dass Leute dann nach 1-2 Jahren kommt das dann, dass sie sagen, nee, jetzt hätte ich gerne doch mehr. Und das habe ich häufiger. Und da rede ich jetzt auch nicht über dumpfe Emotionale, sondern auch über Leute, nee, ich hätte gerne doch einen Erinnerungsort. Und ich hätte gerne doch was, wo ein bisschen mehr passiert. Und das zu ahnen, ist manchmal nicht ganz leicht. Und das ist auch manchmal was du im Trauerprozess irgendwann erst kommt. Wenn du mit der Trauer vielleicht durch bist und sagst, okay, jetzt hätte ich gerne das Gefühl, ich hätte einen Ort, wo ich hingehen kann, den ich gestalten darf.
Ja. Und das ist auch, gefragt ist da auch immer ein Ort und nicht ein Gegenstand beispielsweise.
Ja, 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 ja. Es geht um Orte. Es geht um Orte. Und diese Gestaltung, weil deine Frage, du machst das natürlich häufig auch durchaus für Dritte. Keine Frage, das hat auch was mit Repräsentation zu tun.
Ja.
Du repräsentierst ja auch Trauer in dem Moment.
Ja.
Und nicht umsonst hast du teilweise immer noch die großen Mausoleen, die immer noch auf den Friedhöfen stehen. Und wenn du dir die russisch-orthodoxen Gräber anguckst, wo natürlich immer ein Foto mit dabei ist, wo immer ein großer Stein ist. Ich beantworte mal anders, egal welche Religion und auch ob keine Religion, am Ende beobachte ich, dass es doch um Orte geht. So, wie auch immer die gestaltet sein mögen. Ja?
Ja.
Und das ist was, woran ich in Gesprächen auch erinnere.
Werden das dann immer Orte, die, ich sag mal, zentral oder zentralistisch organisiert sind? Oder sind das dann immer Friedhöfe oder Ähnliches?
Leider noch, ja. Es gibt Versuche in Bremen, das zu lockern. In Bremen könntest du vor deinem Ableben erklären, dass du auf deinem eigenen Grund und Boden beigesetzt werden möchtest.
Oder ich könnte ja auch eine Bank stiften, also eine Parkbank sozusagen.
Ich hoffe, dass die Optionen in Zukunft mehr werden. Da ist eine große Beschränkung, weil ich wirklich beobachte, das ist jetzt sehr die Klientel, die zu uns kommt.
Ja.
Das muss ich immer auch sagen, es ist selten die Geldfrage, die im Vordergrund steht.
Ja.
Das ist schon ein Glück, auch in der Arbeit. Aber ich sehe, dass die Menschen, wenn sie Geld für was ausgeben wollen, das auch gerne machen, das, was du gerade beschreibst. Es gibt Friedhöfe, wo du für 700 Euro eine Bank stiften kannst.
Ja.
Und das machen die dann.
Ja.
So, da sagen die, das ist meine Bank und hier möchte ich sitzen. Das ist mein Platz, das ist mein Ort.
Und da steht dann drauf, in Erinnerung an Hans Schneidereiter.
An Hans Schneider, gestiftet von Lieselotte Pulver.
Ja.
So, und das sind Sachen, die verstehe ich auch, weil du schaffst auch was Haptisches. Und es geht auf Friedhöfen seltener um Gegenstände. Es geht bei Gegenständen häufig aber durchaus auch um Erinnerungen. Wie kann ich mich an jemanden erinnern? Ja. Und auch teilweise eine Last loswerden. Ne? Was machst du mit dem hässlichen gestrickten Pullover von deiner Mutti mit dem Rentier drauf? Schmeißt du den weg? Kannst du nicht. Schaffst du nicht. Aber du möchtest da was damit machen. Ich weiß, zwei Freundinnen von mir aus Hamburg machen das. Die haben so eine Art Erinnerungswerkstatt. Die nehmen sich so eine Sachen und arbeiten die um. Dann wird halt aus dem hässlichen Pullover vermutlich vielleicht die Pudelmütze, die nicht mehr ganz so hässlich ist. Oder die nähen ein Kissen daraus gemeinsam. Und häufig läuft es aber über haptische Sachen oder über Sachen machen. Nicht Orte. Machen. Ja. Also die Erinnerung an den Ort am Rhein, wo wir deine Mutti verstreuen, ist nicht der Rhein. Das ist, wir haben dort was gemacht. Du hast mit mir die Urne in der Hand gehabt, wir haben die aufgehört, das war ein Ritual, das wir gemacht haben. Aber da ist Bewegung drin, wenn auch leider zu wenig, weil auch da einfach die Friedhofsbetreiber und die Bestatter alle leben davon, dass das passiert. Und deswegen haben wir auch dieses, was ich vorhin erklärt habe, dieses Preismodell. Ich sag's mal hart, mir ist das egal, wo du deine Mama hinbringst. Ja, das ist das, für mich sollte das deine Entscheidung sein. Ja. Wenn du sagst, ich möchte aus meiner Mama eine Schallplatte pressen lassen, weil es das irgendwo gibt, dann sollst du das machen dürfen. Ja. Wichtig ist nur, dass du nicht ihrem Wunsch widersprichst, das würde ich dich immer fragen, und dass du auf die Menschen, die um dich herum sind, Rücksicht nimmst. Nämlich, weiß nicht, hast du Geschwister?
Nein.
So, bei dir ist es dann Papa und du. Ihr beide solltet euch einig sein.
Ja.
Alles klar. Verstehe ich, das muss ich im Gespräch mit euch klären. Wenn ihr aber sagt, ey Papa, du wohnst mittlerweile bei mir in Berlin. Wir lassen die Urne hier, wir lassen die vielleicht bei uns zu Hause, weil wir das wollen.
Ja.
Und wenn wir in 3 Jahren sagen, das geht uns auf die Nerven, das macht uns traurig und gehen erst dann auf den Friedhof, ist das okay.
Ja.
Aber da ist sozusagen nicht der Verstorbene im Mittelpunkt, mit dessen ominöser Würde diskutiert wird, sondern es ist deine Perspektive.
Aber werde ich dann nicht bußgeldpflichtig, weil ich die Urne 3 Jahre zu Hause stehen hatte?
Das ist immer eine Frage. Das ist eine
blöde Frage.
Ja, offiziell bist du bußgeldpflichtig irgendwann. Das ist auch nicht billig, aber ich habe das gehabt, dass wir irgendwie so in so einer Beisetzung, da war eine Urne über 3 Jahre zu Hause. Dann muss ich immer sagen, du, dann war die Urne offiziell in der Schweiz oder die war in Spanien. Das muss dir auch mal immer jemand mal nachweisen. Ja, überhaupt keine Frage.
Aber wahrscheinlich fragt auch niemand, oder? Wenn du sagst, ich mache jetzt hier, ich
biete mir jetzt einen Stellung. Der Friedhof, vor dem ich stehe und sage, ich würde gerne die Urne, die jetzt seit 3 Jahren da war, bei euch beisetzen lassen. In dem Moment, wo der dich anzeigt, gehst du nicht mehr auf den Friedhof. Das heißt, dem gehen einer verloren. Aber die Hauptfrage war, ich glaube, das ist, gibt einen Bedarf an Orten, wie diese Orte in Zukunft gestaltet sind, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, das ist ein Prozess, der stattfindet. Ich glaube, es gibt so schisselige Erinnerungswebseiten, wo du sowas wie Facebook, ich glaube, das ist es nicht, weil es teilweise einfach auch unglaublich hässlich ist. Da habe ich keine Antwort drauf. Und das ist aber auch okay, glaube ich, keine Antwort zu haben. Ich glaube, dass da Sachen sich verändern, das ist gut. Und ich glaube auch, dass das weiterhin, selbst wenn die den Friedhofszwang auflösen, Leute werden trotzdem auf den Friedhof gehen. Es gibt Länder, wo du einfach ganz in der Schweiz, wo du nicht musst, die Leute gehen trotzdem. Wir reden da über marginale Prozente, die wirklich sagen, wir wollen das nicht. Und das hat dann interessanterweise seltenst was mit Geld zu tun, sondern eher mit einem, ich möchte die Asche meiner Tochter auf Thailand verstreuen, weil wir da mit ihr im Urlaub waren. Ja. Nicht, weil ich das Geld sparen möchte.
Apropos Geld, was machen eigentlich die Armen? Also ich wäre jetzt in der Lage zu sagen, meine Mutter oder mein Vater ist gestorben, hier mach mal. Also ich hab 3.000 Euro.
Ja. Ja.
Aber was ist denn mit dem, der nur 300 hat?
Es gibt Sozialbestattung, heißen die dann. Die laufen, da wird der Friedhof bezahlt und 750 Euro. Wir haben hier für uns gesagt, wir machen keine Sozialbestattung. Wir machen was anderes. Wenn du das Geld nicht hättest, sage ich zu dir, weißt du was, du kriegst die Sozialbestattung von dem, was du bezahlst. Wir leisten aber trotzdem volle Arbeit. Das machen wir aber nur bei einer bestimmten Anzahl von Fällen, weil ich möchte nicht eine Billo-Bestattung machen.
Ja.
Ich möchte, dass du trotzdem was für uns und quer subventioniere das, weil es uns relativ gut geht.
Ja.
So, das ist aber unsere Entscheidung. Im Normalfall kriegst du dann die einfachste Bestattung für 750 Euro. Wenn du aber jetzt hier wärst, würde ich dann sagen, Holgi, weißt du was, wir überlegen mal zusammen, wo können wir wirklich sparen? Blumen. Okay, komm, wir gehen in den Garten von Opa,
ja,
pflücken Blumen und machen das zusammen selber.
Ja.
Haben wir es schon raus. Würde dich dann wahrscheinlich ein bisschen mehr in die Pflicht nehmen. Und das ist, glaube ich, häufiger der Fall, dass das sowas gibt, 700. Aber am Ende findet das Amt dann auch wieder immer jemanden, der das Geld hat, weil dann bist es nicht, wenn es dein Papa nicht ist, der es hat, dann bist es du. Und in erster Linie wird die Beerdigung ja aus dem Nachlass bezahlt. Und du hast, glaube ich, mittlerweile ein Schonvermögen, wo selbst das Amt nicht mehr rangehen darf, wenn du selbst im Heim bist, von 4.500 oder 5.000 Euro. Da ist dann schon meistens was.
Ja.
Also, und am Ende muss ich immer sagen, finde ich auch immer einen Weg. Dann sage ich, weißt du was, dann sammeln wir zusammen. Dann soll von den 30 Leuten, die da kommen, einfach jeder nochmal 20 Euro dazu packen. Dann haben wir das schon zusammen, bevor man auch diesen entwürdigenden Gang zum Amt gehen muss und sagen muss, ich kann das nicht bezahlen für meine Mama. Ja, ja, also da habe ich bis jetzt immer einen Weg gefunden, dass da keiner rausgehen muss. Aber im Normalfall hast du dann die einfachste Bestattung.
Du hast vorhin zweimal erwähnt, du machst selber auch einen Podcast.
Ja, das ist aus einer Schnapsidee eigentlich entstanden, weil so viel Zeit, wie wir jetzt beide haben, du hast gerade gemerkt, wie viele Fragen da sind, und ich habe gemerkt, wie viel das einfach auch verändert, über diese Thematik zu reden.
Ja.
Und wir haben angefangen, oder ich habe angefangen, dass wir Leute einladen, sagen, komm her, wir setzen uns hin und reden über das Ende, den Abschied, den Tod, entspannt, wir dürfen lachen, alles ist gut. Und haben jetzt so die ersten 5 aufgenommen und stellen die gerade langsam online. Und es ist faszinierend, was für tolle Gespräche da rauskommen. Und wie bereitwillig selbst, sagen wir mal, semi-prominente und prominente Menschen über diese Thematik reden. Wir hatten jetzt, auch Henning Wieland war da, Clemens Schick, Markus Kafka kommt, eine junge Berliner, also ganz unterschiedliche Couleur.
Ja, ja.
Weil jeder Berührungspunkte hat und ich einfach, das vielleicht auch so ein bisschen die Mission ist, dass man über sowas was verändert. Und am Ende kommt man nämlich immer auch auf die Geschichten, die ich hier dir erzählt habe, nämlich um was geht's denn eigentlich und was sind die Fragen und wie verabschiede ich mich, wie verabschiede ich mich von meiner Mutter, wie gehe ich damit um, wenn mein Vater früh stirbt.
Es sind am Ende immer dieselben Fragen, oder?
Es sind am Ende immer dieselben Fragen, aber du kannst die Antworten, glaube ich, nicht häufig genug wiederholen, weil das meinte ich vorhin mit Education. Also es ist Edutainment, was man da macht. Man erzählt humorvoll, wie man sich verabschiedet hat, und dann sitzt plötzlich Holger neben seiner Freundin und sagt, sag mal, was ist eigentlich, wenn du mal stirbst, was machen wir denn dann?
Ja.
So, ein Satz, ist es geklärt. Und danach weißt du, danach musst du nicht ewig rätseln, ob deine Freundin verbrannt werden möchte oder ob sie ein Erdball sind. Und du hast immer ein paar grundsätzliche Sachen mal gesprochen. Oder du hörst, dass es okay ist, auch mal wütend zu sein. Und das ist ganz oft, wie wirklich, also Leute, wo du sagst, die würden, also der Clemens Schick, der geht nicht gerne in Interviews. Da hatte der Bock, drüber zu reden. Der hat gesagt, das ist ein Thema, das beschäftigt mich. Ich habe das gerade live mit meiner Mutter. Das ist wichtig. Ich will, dass sich da auch was ändert. Und es ist dann teilweise viel, viel lustiger, als man denkt. So haben wir schon sehr viel gelacht, auf jeden Fall. Und es ist einfach ein Medium, was man selber steuern kann, ne? Weil Tod machen viele Medien einfach auch zu. Da ist so dann diese Grundidee mal entstanden. Ich war in einer Fernsehsendung eingeladen bei Olli Pollack, so ein jüdischer Comedian. Mhm. Und die spannenden Sachen haben die nachher rausgeschnitten. Also sagt er selber, die Sachen, die wirklich lustig und wichtig waren, haben die rausgecuttet. Und dann meinte er, ey, mach das doch selber, dann mach doch einen Podcast. So, das finden seine Hörer schon. So.
Wie heißt deine Sendung?
The End.
The End.
The End. Wie sonst. Der Podcast auf Leben und Tod. Und da haben es viele Gäste noch im Vorlauf und das ist echt schön. Also einfach wirklich, wie wenig über, ich dachte mal, dass wir ganz viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Und ich hatte nicht damit, dass die alle auch noch Lust haben, darüber zu reden.
Ich glaube, Menschen sind froh, über dieses Thema reden zu können, weil man darüber nicht redet. Das ist, der Tod ist so weit weg von, wie ich eingangs sagte, solange ich lebe, sterben immer nur die anderen. Wir schieben das so unglaublich weit von uns weg, weil wir wollen damit nichts zu tun haben. Und wir kennen halt auch niemanden, mit dem wir darüber reden können.
Du hast
und auf einmal kommt da ein Typ, der sagt, hier, ich bin nur dazu da, dass man mit mir darüber redet.
Das
ist sogar mein Job und ich verdiene mein Geld damit.
Und noch viel witziger, wir können über jegliche Sexualpraktik reden, die wir uns nur ausmalen können. So, also wir könnten beim Frühstück über Analsex reden, aber wenn ich über den Tod rede, kriege ich wahrscheinlich ein Kichern, weil man unsicher ist.
Ja.
Und ja, das hat viel damit zu tun. Ist es das letzte große Tabuthema? Oder es ist das letzte große Tabuthema geworden? Ne, wir sind alle jung, energisch, Gesundheit. Und die, die da sitzen, haben auch alle immer eine eigene Geschichte zu erzählen. Da gibt es einen Bassist von einer Punkrock-Band, Jennifer Rostock war da. Der lustigste Typ der Welt auf Facebook. Er haut einen Witz nach dem anderen raus. Und ich hatte ein bisschen Respekt vor dem Gespräch. Ich dachte so, was haben wir da nur... Und auf einmal hat er raus, nee, ich habe mit Anfang 20 meinen Vater verloren. Ja. So, und dann, da hat auch jeder einen Bezug zu, weil fast jeder was erlebt hat dazu oder eine Position dazu hat.
Oder wie ich von all dem komplett unbehelligt ist und darum umso mehr Angst
davor. Und auf einmal, alleine was wir heute hier besprochen haben, was da Leute sich an Informationen rauspicken können. Und sei es, dass irgendjemand irgendwo sagt, nee, ich muss das nicht machen.
Ja.
Oder nee, das möchte ich sehen. Das sind so, wenn das hängen bleibt, kriege ich schon gute Laune. So, weil mehr kann ich nicht machen. Das ist mein Teil, wie ich eine Veränderung mit lostreten kann, dass Holger irgendwann in Köln dann sagt so, nee, meine Mutter möchte ich nochmal sehen. Sei es, dass es 2 Minuten sind. So, bam, muss der Kollege da anders arbeiten. Mein Job ist getan.
Erik Wrede, vielen Dank.
Ich danke dir. Tschüss.
Ciao.
Ist nicht tot.